Herzlich willkommen bei Eigentlich Alles, einem Podcast, in dem es um eigentlich alles geht. Und wer schon mal gehört hat, diesen Podcast, der wird vielleicht wissen, dass ich ein großer Basketball-Fan bin. Ich bin Norbert, hi. Und ich will immer sehr gern über Basketball sehr ausschweifend reden und dachte ich mir, ich lade mal den Jan ein. Hi Jan.
Hey Norbert, hi, wie geht's?
Mir geht's gut.
Soll ich mich ganz kurz vorstellen?
Bitte tu das, wollte ich dich gerade fragen.
Okay, genau. Also ich bin der Jan, bin 27 Jahre alt, betreibe einen kleinen YouTube-Channel namens Out of Bounds, der jetzt gerade gestartet ist. Ich habe jetzt zu der Season praktisch das wieder ein bisschen ernster genommen, bin da jetzt seit einem Monat dabei, bin jetzt bei 200 Abonnenten. Das ist jetzt nicht super riesig, aber mir macht es einfach Spaß, über Basketball zu reden. Und ja, ich habe eine nette Nachricht von dir gekriegt auf meinem Instagram und jetzt sind wir hier.
Genau. Also 200 Abonnenten für die ersten paar Monate finde ich schon ganz schön viel, muss ich sagen.
Also tatsächlich, ich bin total positiv überrascht. Ich hatte letztes Jahr, so Richtung Anfang der Playoffs, hatte ich schon die Idee, diesen Channel zu machen, weil ich einfach super gerne auch diesen Content oder diese Art von Content konsumiere. Das heißt, ich habe eine Menge einfach damit am Hut mit Basketball und habe dann gedacht, okay, jetzt sind die Playoffs schon fast zu Ende. Jetzt lasse ich das mal ein bisschen laufen und nehme das dann noch mal ein bisschen ernster am Anfang der nächsten Season. Und ja, so wie du sagst, also für die Zeit jetzt ist das echt top und es wächst stetig. Die Leute geben mir super viel positives Feedback. Und ja, ich freue mich natürlich jetzt auch über so eine Chance, wo ich einfach mal mit jemandem über Basketball quatschen kann. Normalerweise ist das Ganze ja eher ein Monolog bei mir auf dem Channel.
Ja.
Genau. Und da ist es schön, wenn man auch mal eine andere Meinung hat.
Genau. Hast du eigentlich das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren, oder sagen wir mal, ja, dass diese YouTuber-Landschaft, was Basketball angeht, sehr gewachsen ist?
Ja, also ich bin vor allem in der amerikanischen YouTube-Szene bei der NBA zu Hause. Aber ja, es ist schon so. Es gibt so ein paar, zwei, drei, vier größere, die gibt es schon ein bisschen länger. Aber es taucht immer mal wieder ein neuer Channel auf, der da in diesen, sag ich mal, von 10.000 bis 100.000 Abonnenten-Bereich ist, die Basketball-Content machen. Und ja, generell, die NBA ist einfach super gewachsen, was international auch angeht. Und das merkst du natürlich dann auch auf dem YouTube. Es gibt immer irgendwelche Nerds, die Bock haben, dann ihre Meinung ins Internet zu schallern.
Ist vor allem sehr einfach, finde ich. Also
voll.
Mittlerweile ist so, jeder kann es mittlerweile machen. So ein Laptop sich hinstellen und ein kleines Mikro dran und dann losreden. Das hat eigentlich fast jeder gerade. Audacity kannst du dir für Umme runterladen oder wer ein Mac hat, GarageBand. Also ich finde das eigentlich relativ easy und ich muss zugeben, ich habe deinen Channel bloß kurz angeguckt, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte, was deine Meinung angeht. Also ich kann jetzt nicht dein, ich habe jetzt dein Content noch nicht konsumiert, deshalb weiß ich nicht, wie du das machst. Footage darfst du ja eh nicht benutzen. Das ist ja sowieso jenseits von Gut und Böse. Darf man Bilder benutzen?
Also tatsächlich nur kurz zu dieser Footage-Geschichte. Tatsächlich ist es so, dass bei der NBA, also es hat sogar der NBA Commissioner in einem Interview gesagt, die haben weniger Probleme damit, wenn du das Footage benutzt als Zitat, um jetzt irgendwas zu untermauern. Das benutze ich teilweise auch. Okay. Aber sie haben ein großes Problem mit dieser ganzen Livestreaming-Geschichte. Das heißt, wenn ich jetzt das ganze Spiel übertragen würde oder ja praktisch eine Konkurrenz zu ihrem NBA League Pass machen würde, dann fänden die das nicht so cool, aber sie haben weniger Probleme tatsächlich damit, wenn du das da benutzt. Dementsprechend auch, also wenn man sich meinen Content anschaut, da sind schon das ein oder andere Video dabei. Ich versuche es aber auch light zu halten. Ich will das jetzt nicht übertreiben. Es soll ja hauptsächlich um mein Gesagtes gehen. Ich versuche das dann auch immer so schön, wie es geht, in irgendwelche Animationen oder so zu verbauen, die ich dann selber bastel. Also ich komme aus dieser ganzen Mediengestalter-Schiene. Deswegen hat das für, sag ich mal, meinen Abo-Count wahrscheinlich auch ein relativ hohes Production-Value. Aber es ist schon nicht so einfach, sag ich mal, da in diesem Bereich Content zu produzieren.
Ist klar, das ist alles eine rechte Sache und ich habe mich damit noch nie wirklich befasst. Ich höre das mal bloß so von Podcasts oder so oder irgendwelchen Videos. Und klar, ich finde es, nee, anders. Der League Pass, du hast ja sicherlich auch den League Pass, oder?
Genau, also genau. Ich schaue auch relativ, so gut wie es geht, schaue ich mal das ein oder andere interessante Spiel. Ist natürlich schwierig mit der ganzen Zeitverschiebung, ne?
Das ist richtig. Aber es sind ja ganz schön diese Sonntagabendspiele, dann so 20.30 Uhr, 19.30 Uhr, das ist immer schön, da kann man schön sich mal auf die Couch setzen und mal gemütlich ein Spiel gucken oder halt dann, wie ich das meistens mache, entweder nach dem Feierabend hinsetzen und entweder die Play-by-Play-Zusammenfassung sehen oder ganz, wenn ich ganz lustig bin, Sonntag früh so beim Kaffee sich ein ganzes Spiel mal anzugucken, wenn ich Bock drauf habe. Und sind wir mal ehrlich, wen juckt die Regular Season so wirklich?
Also, ja, voll. Also es sind natürlich immer Storylines, ne? Das ist das Schöne am Sport. Du hast über die ganze Zeit irgendwelche Storylines, die mal aufpoppen, wo es dann interessanter wird. Aber natürlich gibt es auch viele Teams und Spiele, die jetzt nicht so interessant sind. Ich wollte noch kurz erwähnen, weil du es gesagt hast mit dem Sonntag, für alle Leute, die jetzt bei dir zuschauen und sagen, hey, ich habe vielleicht gar nicht so viel mit NBA am Hut, aber ich würde es mir gerne mal angucken. Pro7 Max macht, glaube ich, jetzt Sonntagabend diese und Spiele, genau, die du erwähnst. Samstag auch sogar, ja. Samstag. Die machen da jetzt Spielübertragungen mit deutschem Kommentar. Also ist vielleicht auch für den einen oder anderen Casual-Fan, der sich das einfach mal anschauen will, ganz interessant.
Und was ich lustig finde, so für das ältere Semester wie mich, ich bin Jahrgang 84, ich bin ja Mitte der 90er zur NBA gekommen, die ganzen alten Nasen sind nicht mehr dabei, also Lou Richter ist nicht mehr dabei oder Frank Buschmann ist nicht mehr dabei oder Mike Körner, die sind alle, klar, Mike Körner ist, glaube ich, auch Magenta jetzt, also der hat viel bei Magenta während der WM moderiert oder kommentiert. Und da sind aber auch ganz interessante Gesichter dabei, wie halt der Icke, der irgendwie immer dabei ist,
bei jeder Sportveranstaltung. Bei allem Ami-Sport,
Genau. Dann hast du noch Patrick Femerling als Experten, ehemaliger deutscher Basketball-Nationalspieler. Und die anderen kriege ich gerade nicht wirklich zusammen. Aber das waren die beiden, die mich am meisten so im Gedächtnis geblieben sind. Und ich finde es aber ganz cool, dass ProSieben Max sich das bekommen hat, jetzt die Rechte, wie auch immer. Ich glaube, die müssen sich mit DAZN irgendwie einigen oder teilen oder die müssen die Rechte schon abkaufen, weil DAZN ist der Hauptlizenznehmer in Deutschland für die NBA-Übertragung. Und aber ich finde es ganz geil, weil der absolut Casual-Fan, also ich gehe jetzt mal davon aus, du bist ein Casual-Fan, der vielleicht mit dem Bulls aus den 90ern viel zu tun hat oder Lakers Anfang 2000er, also wirklich diese Hochzeit damals. Und du skippst jetzt durch oder selbst durch die ganzen, auf einmal siehst du, oh, NBA Basketball bei mir auf ProSieben Max, da bleibe ich doch mal hängen. Und wenn du da ein paar Leute abholen kannst, die halt davor sich gedacht haben, oh, mir ist das zu kompliziert, was es auch ist, NBA Content zu konsumieren für einen Casual Menschen, dann, und ein League Pass ist halt schweineteuer, ich teile mir das auch mit ein paar Leuten, also.
Ja, absolut, absolut, also so wie du sagst, die hatten auch mal eine Zeit lang, der League Pass hatte auch mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wo du dann so 2 oder 3 Spiele praktisch pro Monat schauen konntest. Das hatte ich dann nur 4-5 Euro gekostet. Ist vielleicht auch gar nicht das Schlechteste gewesen als Deutscher, das wenn man eh nicht nachts die Spiele alle gucken kann. Aber wenn man das ein bisschen intensiver schaut, dann ja, ist es auf jeden Fall ein gutes Angebot, was da ProSieben Max auch macht für Deutsche. Ist ja auch nicht jeder der englischen Sprache so mächtig. Und sich da so 2-2,5 Stunden mit den ganzen Pausen Amisport anzugucken, kann da schon anstrengend sein.
Das stimmt. Gehen wir mal kurz auf dich. Also ich fange mal mit mir an. Man hat mir gerade gemerkt, ich bin so Mitte der 90er zur NBA dazugekommen. erste Mannschaft von Orlando Magic. Das erste Trikot, was ich bekommen habe, war 1998 zu meiner Konfirmation von Penny Hardaway. Das habe ich bis heute noch. Und das ziehe ich auch noch regelmäßig an.
Mega.
Und dann ist einfach gewachsen, so über die Jahre hinweg. Dann gab es auch mal eine flaute Zeit, so nach den Lakers, so bis so 2008, 2009, da habe ich es nicht so ganz konsumiert. Dann nach der Meisterschaft der Mavs habe ich ein bisschen schleifen lassen, aber da war auch in meinem Leben alles ein bisschen Kuddelmuddel und drüber und drunter. Da habe ich es ein bisschen schleifen lassen und jetzt bin ich seit 4-5 Jahren wieder aktiv dabei und gucke das regelmäßig. Und wie ist das bei dir? Wie hat es bei dir angefangen?
Ja, ich bin tatsächlich, also ich bin 96er Jahrgang, zwischen Millennial und Gen Z gefangen sozusagen.
Ich habe keine Ahnung, was ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin da komplett raus.
Alles gut, zum Glück. Nee, und ich bin 2010, glaube ich, auch so eingestiegen tatsächlich in die NBA. Und bei mir ist es leider so, wenn ich ein Interesse bekomme, dann nerd ich mich einfach da komplett rein. Und, also ich bin nicht halber Fan von irgendwas. Und so ging es mir auch bei der NBA, die hat mich da gecatcht. Das hat angefangen damit, dass ich einfach mit meinen Klassenkameraden mich mal nachmittags zum Basketballspielen getroffen habe. Und da natürlich sehr scheiße war, überhaupt nicht spielen konnte. Und ja, dann haben wir das immer weiter und weiter gemacht, weil es irgendwie doch Spaß gemacht hat. Und dann hat man mal den einen Korb gemacht oder so. Und dann hat es dich natürlich interessiert, okay, wie spielen die Profis denn? Und dementsprechend dann mal das ein oder andere Highlight damals gesehen, auch Streetball viel, also der Professor, falls du den noch kennst.
Oh ja, klar, N1, diese ganze N1-Geschichte.
Richtig, genau, klar. Da bist du super hängen geblieben.
Entschuldige, dass ich unterbreche, ja. Wer sich das mal reinziehen will, auf Netflix gibt es eine relativ coole Doku darüber,
ja.
Falls du die gesehen hast.
Ja.
Die ist relativ cool.
Mega gut.
Ja. Der ist sogar Skip to the Lou, ich habe gerade Namen vergessen.
Mhm.
Der ist dann sogar in der NBA, der ist sogar Meister mit dem Heat geworden, glaube ich. 2-5.
Wahnsinn.
Ich glaube schon.
Krass. Naja, das weiß ich tatsächlich nicht, aber diese ganzen Oldschool Streetballer, das ist nochmal eine ganz andere Nische gewesen damals, was natürlich auch cool war. Also, ich, so sehr ich NBA-Content liebe, spiele ich eigentlich kein Vereinsbasketball, sondern hauptsächlich Streetball. Und fühle mich da natürlich dann auch zu Hause. Es sind so diese beiden Welten, die einen dann interessieren. Und ja, damals 2010 eingestiegen, bin Bulls-Fan geworden, weil Derrick Rose 2010, 2011, 2012 natürlich das absolute Nonplusultra war. Er hatte die perfekte Underdog-Story, ist ein introvertierter Typ gewesen und hat trotzdem so absolut zerstört. Und ja, über die Zeit lang habe ich eben auch seine Story verfolgt jetzt. Da gab es ja viel Parody, der hatte ja vor Gericht Probleme, dann ist er von Team zu Team gebounced, weil er nicht gesund bleiben konnte. Und dann hat er ein mega Spiel gehabt bei den Timberwolves, was wirklich berührt hat, wo er dann in Tränen ausgebrochen ist. Und ja, so diese ganzen Momente, die es über die Zeit gab, die haben mich so an der NBA bleiben lassen. Zwischendrin hatte ich auch mal eine kurze Flaute, 1-2 Seasons, wo ich es eher nur digital verfolgt habe, also mal irgendwie ein Highlight auf Instagram gesehen oder mal in die Stats reingeguckt, aber jetzt bin ich tatsächlich wieder voll dabei, also gerade finde ich es super interessant.
Die Rose sowieso generell ein absolut krasser Charakter. Ach so, wer jetzt irgendwie denkt, wir erklären viel, wir nerden jetzt richtig rum, Leute. Also wer jetzt absolut entweder nichts versteht, dann sorry oder am besten wir entschuldigen uns für gar nichts, wir nörden einfach rum jetzt.
Cool.
Bei D. Rose, kennst du dieses Video von ihm, wo er während des Interviews gesagt bekommt, dass er von den Bulls zu nichts getradet wird?
Also da habe ich ja wirklich Gänsehaut gekriegt. Ich bin ja auch, wie gesagt, so in diesem,
krass.
Ich bin ja auch in diesem ganzen Film- und Videobereich zu Hause. Also alleine, dass diese Kameracrew diesen Moment aufgezeichnet bekommen hat, ne? Das ist alleine schon Wahnsinn und ja, also emotional. Da, ich hab ihn richtig gefühlt, du musst dir mal vorstellen. Also für die Leute zu Hause, die D-Rose jetzt nicht kennen, kommt aus Chicago, aus einem absoluten Ghetto, mit seinen Brüdern aufgewachsen, ist eigentlich ein Wunder, dass er kein Drogendealer geworden ist, hatte dieses Talent, wurde da von seinen Brüdern auch beschützt vor dieser Straßenmentalität und hat es dann da rausgeschafft und eben als seine ganze Familie mitgenommen sozusagen. Also wirklich voll die Underdog-Story und spielt dann für das Team, für sein Hometown-Team in Chicago mit der Legacy von Michael Jordan natürlich obendrauf. Mega Druck und trotzdem performt er halt wie so eine Maschine von Anfang an.
Das stimmt. Was auch krass ist, so wenn man so ein bisschen so die Leute anhört aus Chicago, wie halt Isaiah Thomas oder Dwayne Wade oder oh Gott, mir fällt es nicht mehr gerade ein. Aber die sagen alle so, wer ist in Chicago der Typ überhaupt? Das ist D. Rose. Das ist nicht Dwayne Wade. Das ist nicht Michael Jordan. Das ist nicht Isaiah Thomas oder so. Alle sagen, D. Rose ist einfach der absolute Gott da.
Absolut. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen oder hätte mir gewünscht, wo er zu den Knicks gekommen ist das letzte Mal. Er ist ja einmal von den Knicks getradet. Ich weiß gar nicht, ob er getradet worden ist oder gecuttet worden ist. Auf jeden Fall war er dann nicht mehr bei den Knicks und ist dann wieder zurückgekommen, wo Tom Thibodeau dort übernommen hat. Und da hatte ich mir gewünscht, dass vielleicht die Chicago Bulls sagen, okay, sie holen sich D. Rose als Sixth Man. Ich glaube, das wäre eine schöne Story gewesen. Der war jetzt nicht sonderlich teuer und hat ja trotzdem noch gut aufgelegt. Und er wäre sicherlich auch gerne zurück zu den Bulls gekommen. Also bin ich überzeugt von.
Klar, ich habe ehrlich gesagt diese Saison ein bisschen gehofft, dass er das passiert. Aber man muss auch sagen, er ist jetzt in Memphis und Memphis ist seine College-Zeit gewesen. Also
ja.
Er ist wieder dahin mehr oder weniger zurückgekehrt, wo er auch angefangen hat ein bisschen. Beziehungsweise wo er aus diesem ganzen Slums aus Chicago rausgekommen ist. Und das finde ich auch eine schöne Story irgendwie. Und ich würde es halt wirklich feiern, wenn er sagt, okay Leute, ich mache noch eine Saison und dann geht er halt zu Chicago letzte Saison. Und dann, wenn es zur Trade-Deadline irgendwo ist, dann was jetzt nicht, irgendein Chicago hat so viel Trash in seinem Team gerade. Die können leider ruhig ein paar abgeben.
Ja, nein, das ist schon so. Also ich sehe das genauso. Ist natürlich jetzt auch gerade eine schöne Story mit Derrick Rose und Ja Morant. Ja. Ja Morant, der so spielt wie ein junger D-Rose, der ihn so ein bisschen unter die Fittiche nehmen kann und halt auch von dieser ganzen, also die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, Ja Morant, ein junger Superstar, der so ein bisschen viel Drama off-court hatte jetzt diese Saison, weil, ja, hat mit Waffen rumgefuchtelt, die ganze Zeit Party gemacht und hat so ein bisschen diesen Gangster-Fuck-Lifestyle versucht zu imitieren, obwohl er ja das eigentlich nicht nötig hat.
Und ja, vor allem kommt er aus einer privilegierten
Richtig.
Gegend. Er kommt ja nicht mal aus irgendeiner Hood.
Richtig. Und ja, die Rose als Mentor da zu haben, ist natürlich da was anderes. Er kommt von dieser ganzen Schicht, wo Ja Morant jetzt so tut, als wäre das. Und ja, finde ich einfach gut. Ich glaube, das wird die Memphis auf den richtigen Weg bringen, wenn Ja wieder da ist. Und ich habe da tatsächlich auch ein gutes Gefühl in die Memphis Grizzlies.
Weiß nicht, steigen wir mal klar ein. Und wir wollten sowieso ein bisschen über Teams reden. Reden wir mal kurz über die Memphis Grizzlies, weil ich habe nämlich aufgeschrieben als Team. Vor der Saison dachte ich, Meisterschaftskandidat, auf jeden Fall Western Conference Finals Kandidat. Nachdem ich jetzt gehört habe, Steven Adams ist raus für die ganze Saison.
Ja.
Das ist eigentlich schon fast vorbei. Und das ist eigentlich, Steven Adams ist ja der Typ unter dem Korb gewesen, der Raum geschafft hat, der Platz gemacht hat.
Ja.
Da kannst du eigentlich schon aufhören. Und Morant ist ja nicht, ich glaube, bis Weihnachten ist er, glaube ich, noch gesperrt. Ja, der hat ja 29 Spiele. Genau. Deshalb darf er ja auch keinen Wettbewerb, also keinen Awards teilnehmen. Der ist ja dann für alles raus. Das ist auch ein bisschen schade eigentlich. Ey, der Typ, ich habe den so gefeiert, als der in die Liga kam. Wie du sagst, der ist halt der D-Rose 2.0 gewesen.
Ja.
Ich finde aber noch ein bisschen advanced. Also ein bisschen...
Absolut.
Nicht diese Diamond in the Rough, sondern eher, okay, der hat mal ein bisschen Spielkultur reingebracht.
Ja, das hat Derrick Rose auch gesagt, glaube ich, in einem Interview, dass er... Also, dass Ja Morant besser ist, als er es damals war. Natürlich hat die Rose noch eine Menge Potenzial gehabt. Der war ja auch super jung. Aber ja, Ja Morant hat einfach schon ein bisschen das Kontrolliertere, sage ich mal. Und er kann auch den Dreier werfen, auch wenn er das nicht so oft macht. Wirft er, glaube ich, trotzdem 35-40% vom Dreier, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Also das sind natürlich Sachen, die bei D-Rose dann erst danach dazugekommen ist, dass er dann werfen konnte zum Beispiel. Das ist am Anfang gar nicht das Ding gewesen. Und ja, ich sehe tatsächlich auch bei den Grizzlies, wären sie im Osten, würde ich sagen, okay, wenn sie sich dann nach den 20 Spielen mit Ja Morant zusammenreißen, dann könnte das noch was werden. Aber ich sehe auch maximal untere Playoffs bis Play-In bei den Grizzlies dann tatsächlich. Das 20 stimmt, Spiele im Westen. Der Westen ist so voll mit Contendern. Jedes Spiel, was du da verlierst, tut dir halt weh.
Gut, die haben jetzt noch auf der Guard-Position Marcus Smart dazu bekommen, was ein extrem geiler Pickup ist, finde ich, für die Memphis Grizzlies. Marcus Smart ist ein super Spieler.
Ja.
Und der hat, ich glaube, noch mehr bisschen diese Leadership-Mentalität als die Rose. Also der kann nochmal in einem Locker-Room sagen, hier, pass mal auf, reiß dich mal zusammen und spiel mal ordentlich.
Ja.
Und voll. Das finde ich ganz geil. Und ja, dann haben sie halt noch Desmond Bane, den ich als einer unterschätztesten Spieler in der ganzen Liga finde.
Auf jeden Fall. Desmond Bane ist wirklich ein sehr guter Spieler. Was du aber merkst, finde ich jetzt, da Ja Morant draußen ist, ist, dass das alles ein bisschen stagniert, was die Offense angeht. Der ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er unbedingt aus dem Dribble was macht, sondern er ist halt auch ein verdammt guter Shooter und kann dann, wenn der Closeout kommt, auch mal angreifen. Jetzt muss er sich natürlich beweisen. Jetzt geht natürlich auch ein bisschen Playmaking an ihn über. Und ob er das schafft oder nicht, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen Make-it-Break-it für die Grizzlies. Also sowohl Jaren Jackson Jr., das ist ja der andere Star noch, als auch Desmond Bane müssen da auf jeden Fall ein bisschen abliefern, dass sie competitive bleiben. Haben sie ja aber auch in der Vergangenheit schon geschafft, das muss man auch sagen.
Das stimmt, die sind ja letztes Jahr, als dann Ja gesperrt wurde, ich weiß gar nicht, wie lange war er gesperrt, also 14 Spiele oder 9 Spiele oder sowas, war auch recht viel, haben sie trotzdem abgeliefert. Aber, nee, da war Steven Adams auch verletzt zu dem Zeitpunkt. Da war auch, ich komme gerade nicht auf einen anderen Namen. Wie heißt der Power Forward, der auch verletzt ist? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Sag schnell. Du weißt, wen ich meine.
Bei den Grizzlies. Power Forward, der verletzt war.
Der ist immer noch verletzt. Der ist jetzt noch bis Januar irgendwie in Reha. Ach, nicht.
Boah, das ist eine verdammt gute Frage. Sag mal, bin ich gerade
blöd. Weil er so lange nicht gespielt hat, man kommt gerade nicht drauf.
Ja, wahrscheinlich, wirklich. Warte, ich schau mal kurz nach.
Grizzlies. Jetzt
bin ich selber curious.
Memphis. Ich sag's dir gleich. Nicht Desmond Bane, der heißt so ähnlich wie Desmond Bane. Mein Gott. Gary Lofton.
Ja, der Lofton.
Brandon Clark, meine ich.
Ah, Brandon Clark, ja.
Brandon Clark. Das
ist ein guter Forward, das stimmt schon. Ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der bei den Grizzlies ist, ehrlicherweise. So wie du sagst, der war letzte Saison nicht so aktiv, ne?
Ja. Ich gucke mir gerade das Roster nebenbei an. Es ist nicht ganz so geil irgendwie, finde ich, so im Ganzen der Tiefe gesehen. So richtig nicht.
Nee, das stimmt schon.
Kenny Lofton Jr., also er ist, ich glaube, der ist mehr ein Gimmick mittlerweile, als dass er ernsthafter Spieler ist.
Boah, ich glaube, du unterschätzt den. Sag ich dir, wie es ist.
Wirklich?
Ja, ich glaube, das ist Zach Randolph 2.0, wirklich.
Oh, jetzt haust du was raus.
Ja, ich glaube, wo er Probleme hat, da muss er dran arbeiten. Das ist die Defense, also er muss halt einfach in der Verteidigung auch funktionieren. Aber der hat für einen Big Man echte Playmaking-Skills. Ich gebe dir recht, das ist auch ein bisschen Gimmick, es ist auch einfach lustig, der Kenny Lofton Jr. ist ein bisschen dicker als so ein normaler NBA-Player, sag ich mal. Das ist gut gesagt. Richtig. Aber er hat relativ viel Finesse für das, wie breit er ist, sag ich mal. Und gibt dir mal ein paar Minuten. Ich glaube, der könnte da von der Bank die ein oder andere gute Possession machen. Und er kann auch werfen. Also das habe ich in der G-League, glaube ich, gesehen. Das sind natürlich immer Highlights und so, aber der Jumper sieht schon gut aus und wenn er da ein bisschen Routine reinkriegt, glaube ich auch, dass er, weiß ich nicht, der muss ja nicht viel werfen können, er muss über 33% werfen, dann ist es effizient und als Big Man musst du ja nur den Threat haben, sage ich mal, dass du werfen kannst und dann ist es auch okay und wie gesagt, er kann auch den Pass spielen, würde mich nicht wundern, wenn der auf der Bank besser performt, als viele denken. Aber es ist vielleicht auch eine Wildcard, ja.
Mal sehen. Also ich bin gespannt. Und dann hast du noch Zaire Williams. Mhm. Und da hast schon ein paar Spieler. Und es reicht für die Regular Season. Also du kommst definitiv 7-6 sehe ich sie auf jeden Fall. 8-6 auf jeden Fall.
Ich glaube, ich habe sie auch gerade auf dem 7. Platz. Ich habe für die Leute, die es interessiert, ich habe so ein Western Conference Prediction und eine Eastern Conference Prediction gemacht, mit wo ich sie aktuell sehe, die Teams. Und da habe ich auch die Grizzlies so auf dem 7. Platz. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn sie ins Play-In rutschen, wenn die ein bisschen strugglen. Man darf ja auch immer nicht vergessen, Ja Morant ist ein großes Piece. Wenn der wieder zurückkommt, muss man sich da erstmal drauf einspielen, sage ich mal.
Das stimmt, aber der Kern ist ja fast geblieben, so wie er ist. Also du hast Desmond Bane, du hast Jaren Jackson Jr. Diese drei zusammen, die sind ja ein Kern oder ein Core, der eingespielt ist und selbst wenn der Jar zurückkommt, das dauert ein, zwei Spiele und sind die wieder auf Level. Also ich sehe da kein großes Problem.
Das stimmt. Ich glaube, sie haben vielleicht ein bisschen Playmaking verloren in dem Marcus Smart Trade, weil Marcus Smart ist jetzt nicht der typische Point Guard, sag ich mal. Und ja,
die haben Tyson Daniels verloren, nicht?
Tyus Jones haben sie verloren.
Tyus Jones, genau. Verwechsel die beiden immer, ja. Und ja, trotzdem krasser Playmaker, stimmt. Richtig guter Satz.
Richtig, und genau, da wird man sehen, ob das, weil D-Rose ist ja auch eher jemand, der angreift, sag ich mal. Klar, er kann schon passen, aber das ist jetzt auch nicht seine Stärke und Marcus Smart auch. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das Playmaking macht. Ich glaube, das erste Spiel hatten sie verloren, aber es war relativ knapp.
Gegen die Pelicans war das, oder?
Ja, genau, gegen den Zion. Zion ist halt auch eine Maschine, das muss man schon sagen.
Ja, wir müssen aber die 20 Spiele, die er spielt, müssen wir feiern. Am Sonntag ist er wieder weg.
Ja, ich hab die Pelicans auch nicht in den Playoffs. Ich glaube, ich habe sie im Play-In aktuell, genau aus dem Grund. Zion also wird halt...
Ich habe mit einem guten Freund, grüß gerade raus an Carsten, wir sind so NBA-mäßig, sind wir so immer WhatsApp unter und wir haben auch so Power-Rankings gemacht. Bei mir sind die Grizzlies, da war aber Steve Adams noch fit auf der 5. Mhm. Bei mir sind die Pelicans auf der 12, weil ich die einfach absolut, sobald Zion weg ist, brechen die zusammen.
Leider, ja.
Und ich sehe auch Brandon Ingram nicht, die mehr als 60 oder 50 Spiele spielen.
Ja, und CJ McCollum ist auch sehr verletzungsanfällig. Es ist schon so, ja.
Und undersized, unfassbar undersized.
Ja, es ist schon so, nee, wirklich. Wenn sie den Zion haben, ich meine, letztes Jahr, wo sie ihn hatten, waren sie auf Platz 3. Aber das ist halt so ein krasser X-Faktor. Ich würde mich gern vom Gegenteil überraschen lassen, das habe ich auch gesagt. Ich fände es cool, wenn Zion eine Season durchhalten würde. Oder alleine schon 60 Spiele oder so. So eine AD-Season, sage ich mal. Wo er 60 Spiele hat. Und ja, das würde schon reichen und dann halt in die Playoffs schafft auch.
Ja, würde es ihm gönnen, definitiv. Ich habe nichts gegen ihn. Klar, dieser ganze Off-Court-Drama von letzten Jahr oder letzten Saison mit diesen ganzen Frauengeschichten und Kinder und was weiß ich noch alles, hat mich aber auch nicht wirklich interessiert. Ich bin nicht so der Gossip-Typ, weißt du? Mich interessiert das nicht so wirklich, was die Leute Off-Court machen, außer jetzt natürlich, wenn sie jemanden erschießen oder sowas.
Ich will gar nicht wissen, wie viele NBA-Player abgefuckten Kram Off-Court machen. So, mich interessiert das auch nicht, solange es nichts Kriminelles ist. Ne? Der Rest ist Gossip. Ja.
Genau, und das ist halt, solange es das Spiel nicht beeinflusst, ist mir das relativ egal. Also, es ist halt immer lustig, irgendwie mal nebenbei zu hören, dass irgendwie Zion Williams, der ist 23, älter ist der noch gar nicht, oder?
Der ist nicht so alt. Der hat jetzt 2-3 Seasons ausgesetzt. Ja, ich glaube, so wie du sagst, der ist so 22, 23 oder was. Ist ja mit 18 oder 19 in die Liga gekommen.
Ja. Es ist das biggest prospect since LeBron James, was sie bei jedes Jahr bei irgendeinem sagen.
Es ist leider wirklich so, ja. Es ist leider wirklich so. Mittlerweile wird es auch langweilig. Wobei Wemby schon tatsächlich wahrscheinlich das biggest
prospect ist. Gehen wir mal kurz zu den Spurs, weil das ist auch ein Team, was mich super interessiert. Auch diese Saison, aber ich sag jetzt mal eine Prediction. In den nächsten 5 Jahren sind sie Meister, wenn sie in diesem Team bleiben, mehr oder weniger so wie sie sind.
Wenn Wemby sich nicht verletzt, kann ich mir das gut vorstellen.
Das ist immer die Sache. Ja. Aber ich finde die sehr, sehr cool. Ich finde die wirklich stark. Ich finde es auch gut. Ich habe viel Kritik gelesen, dass die Vassell so einen großen Vertrag gegeben haben. Sehe ich nicht, weil der hat das erste Spiel abgeliefert. Der hat eine Preseason abgeliefert, der Typ. Ich sehe den als mindestens Franchise-Player vielleicht nicht, aber als guten Starter. Mhm. Und Wemby, klar.
Ja.
Der also, Typ ist ein Phänomen, ist ein Alien, aber wie du sagst, ich sehe es halt auch nicht, dass der das auf Dauer durchhält.
Ich fand es ja jetzt ganz interessant in seinem ersten Spiel, da hat er ja gegen die...
Lakers, OKC war das? Nee, Quatsch. Gegen wen war denn das?
In der Preseason.
Mavs, gegen die Mavs.
Gegen die Mavs, richtig, gegen Kyrie und Luca hat er gespielt.
Genau.
Und da war er ja schon auf einer Minutes Restriction, was die Spurs wahrscheinlich auch relativ konsequent durchziehen wollen. Das ist nicht so eine Shine-Minutes-Restriction wie bei LeBron, der nach dem ersten Spiel schon sich nicht mehr dran hält, sondern ich glaube, bei Wemby werden sie das schon relativ konsequent durchsetzen und es ist, glaube ich, auch eine ganz gute Art, daran zu gehen, weil sobald die erste Knieverletzung kommt, sage ich mal, ist es halt auch einfach wahrscheinlich rum bei so einem großen Körper. Aber wenn sie das so gut wie es geht eingrenzen können, sehe ich das auf jeden Fall. Wemby hat ja auch diesen KD-Spielstil, dass er auch viel einfach von außen wirft, was ihm wahrscheinlich viele Schmerzen ersparen wird. Wobei man schon von den ganzen Media-Heads hört in der NBA, dass sie wollen, dass er mehr unterm Korb spielt, bla bla bla. Ja, verstehe ich. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es reicht, wenn er in der Defense unterm Korb spielt und da eine absolute Maschine ist. Also das ist wirklich krass. Ich habe schon Teams gesehen, die so Training machen, Wemby-Training, wo sie einfach nur so eine Leiter haben oder irgendwas. Ja. So.
Oder ein Spieler, der schon relativ groß ist, der noch irgendwelche Verlängerungen am Arm hat oder so ein Schwachsinn. Also das ist schon, es ist wild.
Also auch wenn man das sieht auf dem Court, also ich glaube gegen Steph hat er ja auch mal in der Preseason gespielt. Also
da haben sie sogar einen Tip-Off gehabt. Haben sie sogar einen Tip-Off gehabt, irgendwie, wie groß ist Steph Curry? 1,88 oder sowas?
Ja, das war ja auch lustig einfach. Ich glaube, Steph hat es auch für die Lulz gemacht, aber ja, voll. Also der sieht aus wie ein Kind im Vergleich zu Wemby. Und ja, er wiegt nicht viel, das ist ganz gut natürlich, wenn er so diese Kevin Durant-Physik beibehält und dünn bleibt. Und
aber siehst du bei Kevin Durant, wann war mal die letzte Saison durchgehend fit?
Ja, das stimmt. Ist
auch schon ewig
her. Aber der ist auch schon 35. Wenn das Wemby bis 28 durchhält, gesund zu bleiben, dann glaube ich, dass die Spurs die Champions werden. Ja.
Also, auf jeden Fall. Wir müssen auch ehrlich sein, Popovic gebe ich noch maximal 2 Jahre.
Das ist auch nochmal ein Ding, ja.
Der Typ ist 78, also
Ja. Wie lange will der weiter coachen? Nee, das stimmt schon. Ich bin mal gespannt, ob der, übernimmt. Becky irgendwas.
Becky Hammond.
Ja.
Genau, Becky Hammond.
Ich fände es cool eigentlich, wenn sie das machen würden, wenn die Spurs sagen würden, hey, sie ist so lange bei uns, sie hat jetzt keinen Vertrag irgendwo anders angenommen, der sicherlich auf dem Tisch gelegen war.
Die ist doch gerade Trainerin bei den Aces, oder?
Hat die gewechselt tatsächlich, okay.
Ist doch
in die WNBA gewechselt.
Ist nicht mit Aces gerade Meister geworden oder irre ich mich da gerade?
Das kann sein, ich gebe dir ehrlich zu, ich schaue nicht so viel WNBA.
Ich bin WNBA, habe ich in meinem Leben vielleicht 4 Spiele gesehen oder so?
Ja, okay. Also falls sie da gewechselt ist, ja, aber wenn, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass sie da zurückkommt. Sie hat ja dieses ganze System verinnerlicht, sage ich mal. Und ich denke, sie wollen trotzdem diese Spurs-Identity, auch wenn Popovic irgendwann mal nicht mehr da ist, beibehalten. Also das verbindet man einfach so krass mit deren Kultur. Und es ist ja auch ein gutes Spielsystem, das muss man ja sagen. Also da kannst du aus Roleplayern, aus jetzt nicht Starplayern wirklich viel machen mit so einem guten System.
Das stimmt. Und wie lange ist Popovic jetzt? 27 Jahre ist er Trainer. Davor war, ich glaube, 8 Jahre irgendwas als anderes. Also er ist schon seit, ich glaube, über 30 Jahren bei den Spurs. Also das Wahnsinn. Ist schon irre. Nee, warte mal, das kann gar nicht. Das müsste 37 Jahre jetzt mittlerweile Trainer sein.
Ist der so lange Trainer? Ja, für mich hat Popovic schon immer graue Haare gehabt. Deswegen war ich mir nicht sicher.
Also ich bin Jahrgang 84, ich bin 38 und ich glaube, der ist seit 85 oder 86 ist der Chefcoach bei denen. Der hat David Robinson damals gedraftet.
Wahnsinn. Ja, da ist der irgendwie dann, der war auch, oder war der nicht irgendwann mal GM vorher?
Ja, oder so war das, ja.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Aber der ist, die erste Meisterschaft hat er mit David Robinson damals geholt, Anfang der 90er, Ende der 80er. Ich glaube, das war die erste. Wann war denn das mit David Robinson? Oder war die erste Meisterschaft mit Tim Duncan die?
Also, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Craig Popovic wechselte im Juli 1988 in die NBA, wo er erstmal Assistant Coach war, also 88.
Ach so, oh gut, das ist schon ewig her.
Ja, na klar. Also, Popovic, auf jeden Fall eine Legende, wird auch wirklich das Ende der Ära sein bei den, oder das Ende einer Ära sein bei den Spurs, wenn er geht. Ich finde es gut, dass er jetzt noch da geblieben ist. Er hat ja mal gemeint, wenn Tim Duncan geht, ist er auch raus. Im Nachgang ist das, glaube ich, ganz gut für die jungen Spieler gewesen, da wirklich ein Top-Coaching zu bekommen. Und ja, sie haben natürlich auch ein paar Pieces verloren, wo man sich denkt, schade, dass die nicht jetzt noch da sind. Also, wie heißt der Guard bei
Du meinst hier Murray,
bei Atlanta.
DeJounte Murray meinst
du? Ja, genau. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn sie jetzt noch einen DeJounte Murray da gehabt hätten mit Wemby und den jungen Pieces. Aber gut, das ist jetzt eine Kleinigkeit. Die bauen jetzt ein junges Team auf. Die sind auch noch ein bisschen zu früh in der Timeline. Die wollen jetzt noch nicht competen, glaube ich.
Um Gottes Willen, die sind vielleicht letzte oder vorletzte diese Saison.
Richtig. In diesem Westen wird es einfach so stacked sein, dass die sollen sich da jetzt erstmal eingrooven, die jungen Leute. Und ja, jetzt ist, glaube ich, erstmal OKC an der Reihe.
Wollte ich gerade drüber leiten, weil du hast das andere Phänomen mit Chet Holmgren da. Bin ich sehr gespannt, wie der Typ einschlagen wird. Der war ja letzte Saison verletzt.
Ja.
Muss man Chet Holmgren, ich glaube, der ist auch 2,19 oder 2,18 groß. Mhm. Der ist auch riesig.
Ja, ja.
Kennst du dieses eine Bild? Ich glaube, da spielen die gegen die Spurs in der Preseason und dann dankt der über Wemby und macht so, zeigt so die Muskeln und denkst dir einfach so, okay, das ist einfach nix.
Das sind aber auch so, das ist so ein ganz komischer Typ Spieler, der einfach super gut funktioniert in der NBA, ne? Diese
auf dürren
Riesen, wenn die dann noch halbwegs schnell sind, das ist, glaube ich, so das einzige Problem, was Chet hat. Er ist nicht so schnell, aber der hat einen Wahnsinnsmotor. Also, was der sich für Offensive Rebounds da teilweise geholt hat, schon in der Preseason, das ist richtig gut. Und dann trifft er halt auch noch vom Dreier. Und ja, der wird schon gut performen, glaube ich, aber der wird jetzt nicht der nächste Kevin Durant. Ich glaube, ja, vielleicht ein All-Star. So schätze ich ihn jetzt aktuell ein.
Und die Thunder sind mein Upset diese Saison. Ich habe es nämlich auf die 6 gepackt.
Mhm. Ja, das finde ich ist schon hoch, aber finde ich gut. Ich weiß gar nicht, wo ich sie habe. Ich glaube, ja, auch irgendwo.
Also Play-In schaffen sie definitiv. Also ich würde mich wundern, wenn sie nicht Play-In nicht schaffen.
Richtig, genau. Also ich glaube auch, im Play-In sind sie sicher. Die haben einfach zu viel Talent und SGA
Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Der Typ ist der Hammer. Also ich finde, der Typ und er und Ant könnten die nächsten 10 Jahre sozusagen die Gesichter der NBA werden.
Voll, voll. Wenn ich mir ein Spiel aussuchen könnte, was ich jetzt hätte, würde ich, glaube ich, SGA nehmen. Das sieht so elegant aus und so unter Kontrolle aus. Und
ich würde wie alt ist der Typ? 23, 4. Nee, ich glaube, der ist der älteste von den ganzen. Ich glaube, der ist schon 26
oder so. 26 oder so. Anfang seiner Prime. Das ist
ja, und das wird hart jetzt.
Ja. Anthony Edwards kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen. Der ist schon auch der Wahnsinn. Der hat halt den Timberwolves-Fluch.
Ey, die Timberwolves, ich gebe zu, ich war auch großer Timberwolves-Anhänger Anfang der 2000er mit so Kevin Garnett. Kevin Garnett ist bis heute mein Lieblingsspieler of all time. Cool. Aber wir müssen Kevin Garnett, ich glaube, separieren. Ich glaube, nach 2008 kannst du aber auch toll treten, Kevin Garnett.
Ja.
Da war auch alles vorbei.
Ja, voll. Also, ich bin mal gespannt, was mit den Wolves passiert bald, ne?
Ich glaube. Ich finde ja Rudy Gobert, erstens, wir wissen alle, dass der überbezahlt ist ohne Ende. Wir wissen alle, dass der Trade lächerlich war, den sie mit ihm gemacht haben. Ich glaube, da ist allen das Gesicht eingeschlafen, was das passiert ist.
Ja.
Und ich glaube, er funktioniert mit Ant nicht.
Ja.
Ich glaube, er funktioniert mit Ant nicht zusammen. Und die haben mit Towns schon diesen Big Man da drin, der mit Ant super funktioniert, weil er dieses Spacing machen kann, wo dann Ant reinziehen kann in die Zone. Aber Gobert, was willst du mit dem Menschen anfangen? Der ist, AD setzt ihn außer Gefecht im guten Tag. Eigentlich setzen alle relativ einen Big Man außer Gefecht.
Ja. Ja, bis diese ganze Harden-Nummer gewesen ist, habe ich gedacht, dass Karl Anthony Towns vielleicht bald diese Saison zu einem Nick wird. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so überzeugt, weil Embiid vielleicht bald auf dem Trademarket ist, aber
Ich habe sogar als WhatsApp mir als Stern markiert. Ich habe nämlich im Ende Juli, Anfang August die Prediction gemacht, dass zur Trade Deadline Embiid wechseln wird zu den Knicks.
Ja, ich glaube, da bist du spot on tatsächlich. Also
wir sind sicher, dass Harden wechseln wird.
Ich habe heute ein Video drüber gemacht. Das kommt jetzt raus irgendwann.
Ah, okay. Das ist aber so ein. Aber ich, ganz ehrlich, ich war nie ein Harden-Fan. Ich fand den immer.
Nee, ich leider immer, auch nicht.
Der hatte diese eine Saison gehabt, wo er halt dann doch krass performt hat. Gebe ich ihm, wo MVP wurde, gebe ich ihm.
Ja.
Aber sind wir mal ehrlich, das war's auch.
Ja. Ich glaube, ich habe einmal für ihn geroutet und das war bei den Rockets, wo er gegen Kevin Durant Warriors gespielt hat, aber da fand ich halt auch einfach die Warriors unsympathisch mit Kevin Durant. Es hat einfach Spaß gemacht, gegen die zu routen. Mittlerweile bin ich schon fast wieder bei den Warriors, muss ich sagen. Jetzt gefällt mir das wieder gut, wenn die alten Hasen nochmal versuchen, irgendwie was zu reißen.
Aber außer damals, Clay Thompson.
Ja, Clay.
Ich finde, die sollten Clay abgeben. Hätten Clay letztes Jahr schon abgeben sollen.
Ja, es ist super schwer. ja, diese ganze Situation letztes Jahr war super schwer. Ich glaube aber low-key, dass die Warriors diese Saison relativ gut sein werden. Ich glaube, die werden Top 4 in der Liga sein, trotz allem. Die werden kein Contender sein, verstehe mich nicht falsch.
Ich sehe es gerade andersrum.
Du glaubst, sie sind raus oder?
Nee. Für mich sind die Warriors seit ein paar Saisons, ist denn die Regular Season scheißegal. Die wollen nur in die Play-Ins kommen, vielleicht in die Playoffs. Und das ist ein Playoff-Team ohne Ende.
Das stimmt. Ich glaube,
Steph Curry dreht nochmal auf. Also,
ja, das sowieso. Also Steph Curry ist absoluter Wahnsinn. Ich glaube auch, der wird einfach Warrior bleiben. Ich glaube, für seine Brand ist das auch einfach besser. Und ja.
Ich finde halt immer noch Curry. Nee, Curry unterschätzt ist falsch gesagt, weil Curry kann kein Mensch unterschätzen.
Der ist wirklich nicht mehr.
Das ist ja nur wirklich Quatsch. Ich halte ihn bloß fähiger als LeBron.
Ja, mittlerweile, ne? Also.
Ja, klar.
Du hast, glaube ich, wir hatten ja das Matchup wieder ganz gut. Ist natürlich auch nicht super fair, da ist jetzt Anthony Davis auch noch dabei und ist, glaube ich, auch ein toughes Matchup für die Warriors gewesen, generell, vom Spielstil her. Mhm. Aber. Es ist schon so, dass LeBron in seiner Effektivität auf jeden Fall abgefallen ist und Curry gefühlt noch besser wird, seitdem sie sich da in den nachdem sie sich bei diesen Cavs-Warriors Battles immer wieder getroffen haben. Also da merkst du schon einen Unterschied auf jeden Fall. Bei LeBron, der war früher halt auch nie verletzt, ne? Da hat er invincible ausgesehen. Und jetzt passiert es natürlich schon mal, dass er pausieren muss und so. Du merkst, dass es langsam kommt, obwohl er immer noch gut performt. Ne? Also beide Spiele, die er jetzt gespielt hat, 21 Punkte, Triple-Double, ja, mit fast 40. Was willst du da sagen? Oder ist das schon
Fun 50? Fact, LeBron James ist genau einen Tag älter als ich.
Da kannst du dir immer gut merken, wie alt LeBron ist.
Ja, der ist 30.12.84, ich bin 31.12.84 geboren.
Ja, Wahnsinn.
Das ist immer lustig. Nee, ich halte LeBron auch für sonst wäre er nicht Scoring Champion of all time, wenn er irgendwie Verletzungen durch die Gegend geschleppt hätte die letzten Jahrzehnte, muss man bei ihm schon sagen.
Ja.
Ich finde bloß, ich glaube, er akzeptiert seine Rolle nicht wirklich als Vet.
Nee, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, auf jeden Fall.
Und das ist halt für die Lakers schwierig, weil ich die Lakers für einen Contender halte, für einen krassen Contender dieses Jahr sogar. Weil ich die als tiefstes Team sehe mit.
Sie hatten eine verdammt gute
die beste.
Offseason, die beste, ja. Habe ich auch ein Video drüber gemacht. Für mich sind die auch die beste Offseason. Gut, muss man jetzt. Ich weiß nicht, ob das noch zur Offseason gezählt hat mit Dame. Das ist natürlich dann das
doch schon
der Unterschied, sag ich mal, zwischen du holst ja einen Superstar oder du holst ja ein tiefes Team, ne? Das kommt dann immer drauf an, was man besser bewertet. Für mich sind sie ganz nah an einem Contender dran. Also sind viele Teams Contender, ne? Aber ich glaube, sie sind im zweiten Tier der Contender. Ich glaube, für mich ganz klar an der Spitze sind vier Teams. Das sind die Nuggets, das sind die Suns, das sind die Bucks und die Celtics. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass die Lakers eins der Teams im Westen raushauen und dann in den Western Conference Finals stehen, aber ich glaube nicht beide.
Bei den Nuggets würde ich dir sogar widersprechen. Mhm. Ist vielleicht ein Hot Take, aber wenn es wieder tiefer angeht, die Nuggets, die haben 6 Leute.
Ja, sie haben Spieler verloren. Das ist die Frage, wie gut sie
Bruce Brown verloren können. Ja. Bruce Brown zu verlieren und Jeff Green, gut, Uncle Jeff, der ist ja auch schon 212 oder so ähnlich. Da ist Christian Brown ein super Ersatz für ihn. Aber Bruce Brown, der hat, ich glaube, in den Playoffs 27 Minuten im Schnitt gespielt oder sowas.
Ja,
voll. Pro Partie.
Und der tut weh.
Der tut richtig weh.
Ich fand's auch krass, sag ich dir ehrlich. Sie haben Reggie Jackson geresigned für 12 Millionen oder was?
Die Andre Jordan zur Hölle.
Ja.
Für 3,5 Millionen. Das ist
da ein hätten Witz. Sie lieber beide gecuttet und ihn geholt und sich 2 Minimum Guys geholt. Sehe ich auch so, großer Verlust. Ich weiß gar nicht, wo der hingegangen ist. Auch gar nicht zu einem Contender.
Indiana.
Indiana, ne?
Indiana, zu den Pacers ist er gegangen. Ja. Aber Pacers sehe ich auch mindestens Play-In-Team.
Ja, die sind gut, auf jeden Fall. Also
Halliburton ist auch ein absoluter Hammer.
Das war wirklich, dieser Halliburton-Trade war ein Trade, das war einer der wenigen Trades, der für beide Teams wirklich ein net positive war. Also so, das war ja Pacers Kings und
genau.
Sowohl Sabonis bei den Kings als auch Halliburton bei den Pacers ist perfekt und passt auch in beide Timelines so rein. Also Kings wollen jetzt gewinnen, da passt Sabonis sehr gut, die performen ja auch gut. Gut, in der Defense ist noch ein bisschen zu wünschen, lässt es noch zu wünschen übrig, aber
ich bin gespannt, wie Vezenkov einschlagen wird bei denen.
Mhm, ich auch, definitiv.
Muss also, wer Vezenkov wirklich jetzt nicht kennt, wer NBA verfolgt, aber mit Euroleague nichts zu tun hat, ich habe Euroleague auch nicht so viel zu tun, muss ich zugeben, aber Vezenkov war letztes Jahr Euroleague MVP und guckt euch mal ein Video an von Highlights von ihm, ist ja irre, was der Typ abgerissen hat.
Das ist krass.
Das war schon nicht mehr feierlich.
Ja, es ist auch immer ganz lustig, ne? Wir feiern das immer so krass, wenn die Euro-Guys, sag ich mal, rübergehen, aber die kriegen oft gar nicht die Chance. Das war ja auch in Washington mit Avdija so. Der war ja auch, war der in der Euroleague? Ja, ne?
Oh, da fragst du mich gerade zu viel, da bin ich
ein bisschen gefragt. Okay. Also kann sein, dass er nicht in der Euroleague war zu der Zeitpunkt, aber der war auf jeden Fall mal, hat als nächster Luka Doncic gegolten. Und geht jetzt voll unter bei den Wizards, wird er als Spot-Up-Shooter eingesetzt. Also es kommt auch immer sehr auf das Coaching an. Aber der hat Jordan Poole neben
sich.
Ja, aber auch schon letztes Jahr, wo man sagt, okay, Bradley Beal hat nur 50 Spiele gespielt oder was. Da hätte man ihm ja mal die Zügel in die Hand geben können und ein bisschen playmaken lassen. Und auch da nicht. Also es ist ganz interessant, wie die Europäer manchmal gehandhabt werden. Weil ich glaube, oftmals, wenn du die in die richtige Position setzen würdest, würde das auch besser funktionieren als, ja. Du hast ja in der NBA super viel Platz, hat ja Luka Doncic auch gesagt. Die Defense ist eine ganz andere in
Europa. Es ist leichter zu scoren in der NBA als in Europa.
Ja.
Und bei den OKC ist ja auch Milicic, der war ja vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren Euroleague MVP, auch ein krasser Dude. Der ist Rotation Player.
Ja,
also voll. Der ist vielleicht 7. in der ganzen Rotation da bei denen. Ja. Das ist halt schon irre. Aber wenn man bei den Washington Wizards, ich glaube, es gibt kaum ein Team, was mir egaler ist als die Washington Wizards.
Ja, ich glaube, wir kriegen das ein oder andere, die ein oder andere Explosion bei von Jordan Poole. Ich habe sie tatsächlich als meinen 10-Seed.
Was?
Ja, das ist mein Hot Take. Das ist mein.
Okay.
Das
okay,
ist der einzige Hot Take, den fair ich enough, eingebaut habe.
Das finde ich schon hart. Also die Wizards habe ich, glaube ich, an der 13.
Verstehe ich auch voll und es würde mich auch nicht wundern, wenn es passiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass John Poole Man on a Mission ist und da ist das ein oder andere gute Piece rübergewandert. Sie haben ja Chris Paul da abgetreten, sie haben bei Bradley Beal mehr zurückgekriegt, als ich gedacht hätte tatsächlich und dann haben sie ja noch durch diese Marcus Smart-Geschichte, Porzingis-Geschichte, auch noch das eine oder andere interessante Piece gekriegt, wie zum Beispiel Tyus Jones.
Ach stimmt, der spielt ja jetzt da.
Die haben auf dem Papier kein Star-Roster, das gebe ich zu, aber die haben kein schlechtes Team. Jordan Poole, Kai Kuzma, Daniel Gafford ist auch nicht schlecht. Die haben immer noch keine Defense, aber das haben sie auch die letzten Jahre nicht gehabt.
Aber die waren aber auch nie irgendwie ein Playoff-Run, oder?
Das stimmt, nee, die waren die letzten raus. Die waren eigentlich raus, aber ich glaube, so ein junges Team hat vielleicht Bock, einfach sich zu beweisen. Vielleicht überschätze ich sie da auch, aber ich kann mir vorstellen, wenn Jordan Poole da ein bisschen mehr spielen kann, dann wird er den einen oder anderen Win rausholen und ich glaube, sie haben auch eine Coaching-Change gehabt. Das heißt, vielleicht könnte da was passieren. Aber ich gebe zu, das ist mein absoluter Hot-Take. Also,
aber es ist ein... Aber ich bin
nachvollziehbar,
gespannt.
Also, ne?
Ist nachvollziehbar, also, weil ich in Osten, sagen wir mal, ab Platz 6 oder 7 relativ schwach finde.
Richtig, genau deswegen. Also ich habe die Bulls zum Beispiel rausgelassen, bewusst.
Ich auch.
Die Bulls bleiben draußen aus den Playoffs wieder und dann werden sie das hoffentlich in die Luft jagen.
Vielleicht schon zur Trade-Deadline. Also ich hoffe, dass sie Levine und DeRozan raushauen. Ich mag beide Spieler gern.
Ich auch.
Ich finde beide gut. Die passen bloß nicht. Die passen auch nicht zusammen. Die spielen auch zusammen nicht gut.
Ja, die haben so dieses typische sich abwechseln. Und das finde ich immer ganz kritisch. Das funktioniert schon bei den Topstars nur so halb. Und wenn du dann, sag ich mal, nur ein All-Star bist oder All-Star-Caliber, dann merkst du es halt umso mehr, dass die sich nur wechseln. Und ja, die vermissen halt Lonzo Ball, der wird nicht gesund. Da hat das ja ganz gut ausgesehen. Und Vucevic ist nicht gut genug.
Hat keine Defense.
Ja, es ist einfach alles nicht gut genug. Tut mir weh, aber ja, ich finde immer, wenn man merkt, okay, man spielt nicht mit und spielt höchstens für Mittelmäßigkeit, dann sollte man es in die Luft jagen. Und ja, so jung sind sie auch nicht mehr. Also die jungen Pieces, in Anführungsstrichen, die die Bulls haben, sind auch nicht mehr so jung. Patrick Williams, Kobe White, ja, man wartet auf den Breakout, aber bei allen wartet man, glaube ich, vergeblich. Also ohne zu sagen, dass die schlechte Spieler sind, ne?
Ja, sind aber auch an anderen Teams wären die vielleicht auf der Bank oder maximal irgendwie Füllmaterial. Kleine Prediction oder kleine Schätzung von mir. Trade Deadline, Zach LaVine zu den Toronto Raptors für OG Anunoby.
Finde ich interessant. Lass uns mal über die Toronto Raptors insgesamt reden.
Oh, gerne. Gerne,
weil das hat sehr geil. Das
ist super spannend. Super spannendes Team. Allein schon wegen Dennis.
Ja, richtig. Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, Dennis Schröder nicht mehr bei den Lakers, sondern bei den Toronto Raptors als Starting Point Guard. Und finde ich ein Match made in Heaven aktuell.
Richtig.
Sie haben, auch ihr Coaching umgestellt. Sie haben da einen europäischen Coach sich dazu geholt. Und das merkst du sofort. Die haben ja viele Big Men bei den Raptors.
Die ja, nicht Big Men, so.
Richtig, so Forward Size, sag ich
Wings.
Mal.
Wings. Ja, Wings.
Genau, richtig. Haben sie viel. So 6'7 bis 6'9 groß, also
genau.
Alles so an die 2 Meter, sag ich mal. Und das hat in der Preseason sehr gut ausgesehen. Die passen sehr viel. Das ist wirklich das, wo man drauf achten muss. Da wird im Vergleich zu einem normalen NBA-Basketball nicht so viel gedribbelt und es wird versucht, für einen Spieler Platz zu machen, sondern die nützen ihre Größe ganz gut und ihr Passspiel gut. Und du hattest jetzt wirklich in fast allen Spielen alle Starter mit 4-5 Assists, was du in der NBA einfach so nicht siehst. Normalerweise hast du einen Star, zwei Stars, die viele Würfe bekommen und der Rest versucht halt, sich da rumzubauen. Und hier ist wirklich Teambasketball großgeschrieben. Da scoret auch niemand 30 Punkte, sondern alle eher so Richtung 20. Und ja, Dennis Schröder funktioniert das super gut tatsächlich. Also in seinem Opener jetzt die Season 22 Punkte, 7 Assists. Im Vergleich jetzt zu den Rollen, die er vorher hatte, ist das, glaube ich, wirklich perfekt für ihn.
Und 4 von 8 Dreiern.
Ja.
Das ist auch krass für ihn.
Voll. Das wird dann das Make-It-Break-It sein für die Raptors. Wie konsistent sie den Dreier treffen. Sie haben viele geworfen jetzt in ihrem Opening-Game. Aber sie sind jetzt, außer Anobi vielleicht, sind sie jetzt nicht bekannt dafür, dass sie Dreier konsistent treffen. Auch Dennis ist bei 35%, glaube ich, das ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht top. Also so 40% für die Leute, die sich jetzt nicht so auskennen, ist wirklich da, wo du sagst, du bist ein richtig guter Shooter. Da haben sie, glaube ich, außer Anobi keinen.
Grady Dick haben sie ja jetzt, der ein bisschen was werfen kann.
Ist das der Rookie, oder?
Genau, der Rookie.
Ja.
Der mit dem geilsten Anzug ever
zum Draft. Ja. Ich versuche immer, Rookies in meinem Kopf so ein bisschen rauszurechnen, weil ich nie weiß, wie viel Spielzeit die kriegen. Aber ja, wenn der da performen kann, ist es auf jeden Fall gut.
Also der gibt ihn auf jeden Fall ein paar Minuten. Der muss ein paar Minuten geben, weil die brauchen den. Wie du sagst, die brauchen ein bisschen Shooting von draußen. Und die haben, ich finde, mit Pöltl einen der unterschätztesten Big Men in der NBA.
Absolut, absolut. Also der macht so diese kleinen Dinge.
Ja, also ich finde den Team super helfen. Stark.
Ja, nee, ich auch. Also wirklich.
Der macht jedes Team besser, in dem er ist.
Ja, und so habe ich das Gefühl, also mich hat es eigentlich die letzten Seasons schon gewundert, dass die Raptors nicht wirklich geklickt haben, sage ich mal. Und ja, jetzt sind die Pieces so zusammengeführt worden. Ich glaube, es liegt viel am Coaching, an dem System, was sie jetzt drin haben.
Stimmt. Ich hoffe, dass jetzt Scottie Barnes dieses Jahr seinen Durchbruch hat. Der muss dieses Jahr performen.
Ja,
sein drittes big. Jahr jetzt, und wenn er das nicht, dann ist er fast schon im Bust. Also,
ja. Ich habe sie aktuell auf der 7 im Osten. Mit Potenzial zu mehr, tatsächlich. Also der Osten, so wie du es vorhin gesagt hast, der ist einfach nicht so stark. Und da können die Teams reinsliden. Du hast ja auch vorhin, wir hatten ja kurz gequatscht, hast du ja auch die Nets erwähnt. Und,
genau. Die Nets, ich habe die Raptors auf der 11.
Auf der 11 hast du die, okay.
Auf ja. die 11. Tatsache. Weil ich dann, weil die Nets sind bei mir auf der 7, was ist auch mein persönliches Lieblingsteam. Ja. Aber was heißt, ich habe erst auch schon zum Jan gesagt, ich bin jetzt niemand, der für irgendjemand groß rootet oder sagt, oh, ich muss jetzt jedes Spiel von jedem, von dem Team sehen. Aber ich finde die sympathisch, weil ich einfach ein großer Mikal Bridges-Fan bin. Ich finde den, das ist ein absoluter Top-Superstar der nächsten 10 Jahre.
Ja.
Und ich finde Cam Johnson auch stark und Cam Thomas, der hat ja jetzt wieder krass performt im ersten Spiel, ich glaube 35 oder 36 Punkte. Mhm. Der Typ ist auch irre.
Ja.
Die sind, ja. Die könnten ein Schläferteam sein, die könnten aber, ich habe es auf die 7 gepackt, wenn die aber nicht in die Play-Ins kommen, würde es mich aber auch nicht wundern, um ehrlich zu sein.
Ja, ja. Ja, voll, da bin ich ganz bei dir. Die haben ja auch eine schöne Storyline, also so wie du es gesagt hast, die haben echt ein paar gute Spieler aus sich aus den Trades jetzt geholt, also letztes Jahr sind die ja implodiert mit Kyrie, KD, James Harden, und gerade bei dem Kyrie-Trade, klar, bei dem KD-Trade auch, aber bei dem Kyrie-Trade haben sie ein paar schöne Pieces gekriegt, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith.
Hast schon zwei super Ergänzungsspieler.
Richtig. Richtig, die einfach gute Roleplayer sind, und ich sehe auch nicht, dass die Playoffs oder das Play-In verpassen. Dann hast du noch einen X-Faktor bei denen mit Ben Simmons, der okay aussieht.
Ich wünsche es ihm, dass er wieder auf Normal-Level kommt, so langsam.
Genau das. Also in der Preseason hat er mir schon mal gefallen, hat er jetzt nicht krass gescored. Ich glaube, das wird er nie machen wollen. Aber er hat seine Assists aufgelegt, seine Rebounds aufgelegt, und die Defense hat auch okay ausgesehen. Und ich glaube, das wird so ein Team sein, wo du richtig keine Lust hast, gegen zu spielen. Die haben einfach so viele Defender. Wenn Ben Simmons da halbwegs drin funktioniert, dann hast du Mikal Bridges, der ein Two-Way-Star ist, hast Dorian Finney-Smith, der gut verteidigen kann, einer der besten Verteidiger, ja, weiß ich nicht.
Also, du hast mit Cam Johnson super Shooter, ja, von draußen.
Richtig. Nick Claxton hat letztes Jahr in Contention zum Ding gespielt, zum Defensive Player of the Year. Also, die sind schon einfach ein ekliges Team, und die werden so ein bisschen wie die Knicks vor ein paar Jahren, wo die auch einfach in der Defense ganz gut waren und das hat gereicht, um einen Playoff-Push zu machen. So fühlen sich die Nets für mich an.
Und wenn du Knicks sagst, kurze Überleitung, Knicks sehe ich als die drittgrößte Kraft in dem Osten.
Ja, stimme ich zu. Habe ich auch auf Platz 3. Die Knicks sind ein gutes Team einfach. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass sie zu viel für Joel Embiid traden. Ich finde, die sind gerade auf einem guten Weg. Das heißt nicht, sie sollen nicht für Joel Embiid traden. Ne? Wenn sie die Möglichkeit haben und er sagt, hey, ich will nur nach New York, und sie können den für einen halbwegs guten Deal kriegen, dann voll geil. Aber gut,
das hatten wir aber auch schon mit Dame. Ich will nur nach Miami. Das hatten wir da schon, das ganze Ding. Also
ja, das stimmt. Es ist,
we cross the bridge when we come to it. Also das, ich sehe das nicht ganz so, wenn dann irgendein anderes Team kommt mit einem anderen geilen Offer. Und letztendlich ist es auch noch, es ist zwar mittlerweile eine sehr spielerdominierte Liga, was die Meinung und was die ganzen Prozesse angeht, finde ich. Also die NBA, die Commissioners, der Adam Silver hat eigentlich fast nichts zu sagen, gefühlt. Ja. Der sagt bloß, ja, danke, und gibt die Medaillen raus.
Ja.
Aber das war's. Aber trotzdem, Philadelphia ist immer noch ein Franchise, was auch ein bisschen weiterdenken muss. Und wenn jetzt, sagen wir mal, die Raptors kommen, wir sind bei den Raptors, und die sagen, wir geben euch Pascal Siakam, Ojo Anunoby und noch ein paar Picks oder so, keine Ahnung, dann geben die dort das ab, auf jeden Fall. Wären sie ja schön blöd, wenn sie es nicht machen würden.
Voll. Es ist natürlich wieder so eine ähnliche Situation wie mit Dame, ne? Dass man sagt, okay, man möchte, also rein hypothetisch, so weit ist es noch nicht, das muss man ja auch sagen. Also bis jetzt hat er noch nicht die Requests offiziell gestartet.
Aber die Knicks haben
Die Knicks haben auf jeden Fall, aber die Knicks machen das auch bei jedem Free Agent gefühlt.
Ja gut, ich glaube, die Knicks haben aber auch den beschissensten GM überhaupt.
Ja, ich weiß auch nicht. Sie haben, also in Sachen Draften ist der GM ganz gut. Ich glaube, der hat ja jetzt das ein oder andere Pick-Ding geholt. Sie haben auch Bronson geholt, das war ein Top-Pickup. Richtig. Aber, ja,
ich gebe dir Jahre recht. Davor war einfach nur Mist.
Richtig, genau. Also, es ist schon ungewohnt, ehrlicherweise zu sagen, die Knicks sind Top 3 im Osten.
Auf jeden Fall.
Das hätte man vor ein paar Jahren nicht gedacht.
Also ich komme noch aus einer Zeit, wo sie halt mit Patrick Ewing, John Starks, Charles Oakley und so halt im Osten mit dominiert haben, als die Bulls nicht mehr die Bulls waren.
Ja.
Als sie dann aber das war auch bloß eine Spanne von 2 Jahren oder so, 3 Jahren. Dann gab es ja mal kurz diese Spanne mit Carmelo und Amari Stoudemire, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da waren sie auch noch nicht schlecht. Aber seit 2010 kannst du sie eigentlich in die Tonne treten. Aber jetzt die letzten 2 Jahre gefallen sie mir sehr gut. Ich bin kein Julius Randle-Fan.
Ich auch nicht.
Ich finde den nicht so pralle. Ich hätte ja gehofft ein bisschen, dass die den für Cat tauschen.
Ja, würde wahrscheinlich ein guter Fit sein, ja.
Nach Minnesota abgeben. Und ja, Julius Randle, der ist egal wo er spielt, der performt nicht. Also es ist wirklich wurscht.
Ja, es ist diese Effizienz halt, ne?
Ja.
Der hatte diese eine Season, wo er gespielt hat wie ein MVP, wo er sie dann zum 4. Seed gebracht hat. Das erste Mal, wo die Knicks dann wieder in den Playoffs waren seit Ewigkeiten. Und seitdem ist er halt einfach zu inkonsistent. Du kannst dich halt nicht drauf verlassen. Im Vergleich zu einem Jalen Brunson, der jetzt wirklich die Konsistenz in Person war letztes Jahr und wirklich da übernommen hat als bester Spieler für mich. Aber sie brauchen halt dieses Superstar-Piece, das ist es halt, um da zu gewinnen. Wobei ich auch sagen muss, mir gefällt es halt, dass sie nicht, die hätten ja bestimmt bei Donovan Mitchell auch überpayen können und sich den schnappen können, aber mir gefällt es, dass sie bewusst sagen, okay, wir haben diesen jungen Kern mit Tom Thibodeau, der das Ganze sehr gut coacht, lass es uns nicht zu früh implodieren oder lass es uns nicht zu früh tauschen gegen einen vermeintlichen Superstar, weil Embiid ist auch nicht mehr der Jüngste und verletzungsanfällig. Also ich glaube, die Knicks wären besser beraten, wenn sie nicht für Embiid traden. Das ist mein Hot Take.
Das ist kein Hot Take, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich finde auch Embiid, er hätte letztes Jahr nicht MVP werden sollen. Die haben es Jokic bloß nicht gegeben, weil wir Jokic nicht in der gleichen Reihe haben wollten wie Larry Bird und Will Chamberlain.
100%. Umso besser fand ich es eigentlich, dass Jokic dann den Finals MVP und die Championship bekommen hat. Auch absolut verdient. Also ich bin tatsächlich ein Nuggets-Fan der Ferne. Also die gefallen mir einfach von der Spielweise so gut.
Ja, und Jokic ist einfach, der sieht so, also wer kein NBA-Fan ist oder sich nicht wirklich für das ganze Spiel interessiert, der denkt sich, was will denn dieser dicke, bleiche Klotz da rum? Und dann, wenn der spielt, der Typ ist so elegant und so smooth und der weiß genau, was er macht, seine Pässe. Der hat jetzt im ersten Spiel, hat er so einen göttlichen Pass gespielt. Ich glaube, das war auf KCP.
Mhm.
Und das sieht nicht jeder.
Ja.
Das ist einfach so krass. Klar, der hat halt den Vorteil, der ist 2,15 oder sowas groß. Der hat halt einen anderen Überblick als ein Point Guard, der bloß 1,90 ist. Aber trotzdem, das ist halt so, dass ein Big so dermaßen schön Basketball spielt.
Mhm.
Lange, ich glaube, es gab es noch nicht. Ich glaube, Bill Russell war der Letzte, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja, in den 60ern. Nee, voll. Und ich bin da ganz bei dir. Also es ist wirklich Poetry in Motion, sagt man ja auch.
Ja.
Was die da spielen, das System ist perfekt. Die Spieler in dem System sind perfekt. So wie du sagst, natürlich, jetzt in der Offseason haben sie ja einfach ein paar Pieces verloren, wie es bei vielen Champions der Fall ist. Jetzt ist die Frage, wie sie es zusammenhalten können. Und ja, die Konkurrenz hat nicht geschlafen, so wie du es gesagt hast. Also die Offseasons von manchen Teams, die sind schon spektakulär. Dementsprechend wird spannend, wer da tatsächlich sich die Championship holt, was aber auch das beste Entertainment gibt. Also ich finde es gut, dass es nicht 2 klare Favoriten gibt, sondern wirklich 3, 4, 5 Teams, die mitspielen. Und dann nochmal ein paar Dark Horses, die man einfach nicht auszählen kann.
Was ist denn dein absolutes Dark Horse?
Lass mich mal kurz überlegen.
Ich habe nämlich auch gerade überlegt und ich sage und jetzt wirst du vielleicht lachen, aber ich sag die Kings.
Nee, ich lach dich nicht aus. Ich kann mir das bei den Kings schon vorstellen. Ich habe ein Video über die Kings gemacht jetzt vor kurzem und habe rausgekriegt, die waren einfach letzter in der Defense letztes Jahr und waren trotzdem Third Seed. Wenn sie das halbwegs hinkriegen würden.
Und Sabonis ist einfach in Defense absolut eine Null. Das ist einfach so.
Es ist einfach so. Aber wenn sie vielleicht noch einen Defender oder zwei irgendwie in diese Starting Unit bringen würden.
Ja, die haben nur Davion Mitchell als wirklich einen krass guten Defender. Das war's. Aber wir haben noch bis zum Februar. Wann ist immer Trade Deadline? Ich glaube Februar oder so ist das doch. Mhm. Ich glaube so um die Allstars Dingsbums rum. Müssen wir auch so außerdem auch nochmal gleich drauf eingehen auf die News, die heute gedroppt wurde oder letzte Nacht gedroppt wurde Allstar Game mäßig, was du mitbekommen hast.
Ich habe es kurz überflogen, dass es da wieder ein paar Änderungen gibt am System, richtig?
Ja, im Prinzip ist es nur die größte Änderung ist einfach, dass wir Ost gegen West ist.
Richtig, ja, Ost gegen West, das wird nicht mehr gedraftet, richtig, ne?
Was ich total schade finde.
Ich fand das auch gut, dieses Draft-System. Also, lustiges Event, was man sich dann gerne nochmal angeguckt hat. Es war immer eigentlich auch so ein bisschen Parody dabei, oder du hast so das Stimmungsbild gesehen, was in der Liga herrscht zu manchen Spielern, was dann der Gossip ist, den ich dann doch ganz lustig finde. Also, wenn Kevin Durant zum Beispiel James Harden nicht draftet, weil der sich vorher traden lassen hat, das ist halt einfach lustig.
Das ist eine der lustigsten Szenen der letzten Jahre, wo halt, ich glaube, mit LeBron ist der da, wo sie einfach nicht mehr können und KD einfach super ernst bleibt, fast bis zum Ende. Das ist einfach so gut. Oder wie beim letzten jährigen All-Star Game, wo einfach Giannis, ich glaube, Dame über Chris Middleton. War das Chris Middleton? Es müsste Chris Middleton gewesen sein.
Ja, genau.
Einfach drafted. Das war auch so, okay. Aber es ist geil. Es wird mir ein bisschen fehlen, obwohl jetzt der Osten stark ist durch Dame. Ja, wir gehen jetzt mal, wir gehen mal zu den ersten beiden. Eigentlich zu den krassesten Frontrunnern, was NBA Champions dieses Jahr angeht, muss man sagen. Ja, die Bucks und die Celtics.
Ja.
Fangen wir mit den Bucks mal an.
Hast du das Spiel gesehen? Oder heute? Die Highlights, ja.
Habe ich gesehen, ja.
Okay, dann hau mal raus, was du darüber denkst, sorry.
Dame, ich finde, dass für Giannis absolut geil ist, dass er jetzt einen Superstar neben sich hat, der punkten kann.
Ja.
Weil dann hat er diese ganze Last nicht mehr auf sich, da kann er sich auf die Defense konzentrieren und vielleicht, Defense und unterm Korb ein bisschen seinen absolut krassen Körper dort einsetzen und seine Greek Freak Attitude. Natürlich ist durch Jrue Holiday ist sehr viel Perimeter Defense verloren gegangen, muss man sagen. Finde ich aber jetzt nicht so krass schlimm, muss ich sagen.
Voll.
Weil du hast immer noch Chris Middleton, der da relativ gut auffängt. Und Brook Lopez steht ja sowieso immer meistens draußen, wenn Giannis drin steht in der Zone. Also ich sehe das alles nicht ganz so schlimm. Wo ich halt Probleme sehe, ist halt, wie halt bei fast allen Teams, wer kommt danach, nach den Starting Five? Das ist bei den Bucks genau das gleiche Problem. Wer kommt danach? Die haben effektiv, ich bemühe mal kurz mein Handy, was der sagt und
Ja, ich kann ja in der Zeit mal kurz meine Meinung geben. Also, ich sehe es so wie du, mega gut für beide. Ich finde es gut, dass Dame einen Star hat und ich finde es gut, dass Giannis einen Star hat, einen richtigen Star um sich herum. Sie sind auf dem Papier das krasseste Duo wirklich, was es gibt. Pick-and-Roll-mäßig ist das wahrscheinlich gefährlicher als LeBron und AD. Aber sie spielen kein Pick-and-Roll. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber...
Nee, ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich sagen.
Sie haben, also jetzt in der Preseason habe ich gedacht, gut, die lassen das jetzt erstmal langsam angehen, aber auch in dem Spiel gestern haben sie fast kein Pick-and-Roll gespielt, sondern sie machen dann einen Doppelpick oben, dass Dame komplett zum Korb kommt. Das machen sie, das haben sie ja auch schon in Portland gemacht, das ist auch in Ordnung, das funktioniert gut. Aber so eine einzelne Possession, wo Giannis der Rollman ist zu Dame, haben wir einmal im Spiel bekommen. Da haben sie auch gescored und ansonsten haben sie das fast nicht eingesetzt, was ich Wahnsinn finde. Also das ist ja, das hat ja sogar Dame Lillard in seinem Eingangsinterview gesagt, dass ja, dass es einfach unaufhaltbar ist, wenn die beiden im Pick-and-Roll spielen. Und
andererseits,
ich weiß nicht, ob es am Coaching liegt oder nicht.
Adrian Griffin ist ja jetzt der neue Coach, nicht?
Richtig, genau.
Neuer Coach. Nee, aber ich sehe es weniger bedenklich als du, aus dem einfachen Grund, die werden sich gedacht haben, jedes Team, also gegen wen haben sie gespielt? Gegen die Bucks, gegen die Philly haben sie gespielt, gegen ne? Gegen
Philly, ja.
Genau. Da wird ja auch, oh Gott, wer ist gerade der Coach bei Philly? Ich komme gerade nicht drauf. Zum Glück Doc Rivers nicht mehr.
Nee,
Doc
Rivers der ein ehemalige Coach. Von den Raptors, wie heißt er denn?
Nicht Monty Williams.
Nick Nurse.
Nick Nurse ist ja auch ein guter Trainer. Er ist ja Meister geworden mit den Toronto Raptors damals.
Voll.
Und der wird sich auch im Gameplan gesagt haben, kommt Leute, wir versuchen wenigstens, dass wir das Pick and Roll zwischen Dame und Giannis zu unterbinden.
Und ja, das kann schon sein, aber sie haben tatsächlich Dame, also was sie gemacht haben, ist, dass sie Dame geblitzt haben, das heißt, dass beide Defender dann auf Damian Lillard gegangen sind und das wäre ja eigentlich die Situation, wo man dann den Pass spielen würde. Ist jetzt vielleicht nicht immer gegangen, ne? Vielleicht, ich habe es auch in meinem Video gesagt, das ist jetzt natürlich noch früh zu sagen, okay, da passiert nichts und ja, so weiter.
Das ist das
jetzt
nächste.
Warten wir mal ab, das war jetzt das erste Spiel. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Coaching nicht optimal ist für die Bucks. Was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem gewinnen, weil sie haben eine Performance von Kelly Oubre, der 80% gestern von der Bank ausgeschossen hat, mit 27 Punkten überlebt. Und trotzdem relativ souverän das runtergespielt. Also, obwohl das nur ein Punkt jetzt Unterschied ist, der letzte Punkt, der ist dann in einem Dreier-Buzzer-Beater von den 76ers gekommen. Ja, das war eigentlich schon over. Dame hat da zwei Dreier reingehauen Richtung Ende, die das Spiel beendet haben.
Ja, fast 40 Punkte gemacht im ersten Spiel, finde ich schon eine gute Ansage.
Auf jeden Fall. Und Giannis hatte jetzt nicht so ein gutes Spiel. Der hatte, glaube ich, 7 Turnover oder sowas. Also, keine Frage, dass die trotzdem krass werden, ne? Also, es ist jetzt richtig Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Letztendlich geht es ja nur darum, wer ist das krassere Team? Boston und Milwaukee. Aktuell habe ich Milwaukee noch an der Spitze, aber Boston hat mir auch sehr gut gefallen in ihrem ersten Spiel.
Da bin ich gerade andersrum bei dir. Ich sehe Boston stärker, weil ich einfach der Meinung bin, dass Tatum dieses Jahr einer der Top 3 Frontrunner für ein MVP wird.
Sicherlich, also er hätte und es auch verdient.
Erstens das und zweitens, ich hoffe, dass Jaylen Brown ein bisschen an seiner linken Hand gearbeitet hat.
Ja, das Meme war ja lustig.
Ja, es war lustig. Aber jetzt mal ernsthaft, der Typ verdient wie viel? 55 Millionen im Jahr oder sowas?
Ja.
Dass der Typ mit links nicht dribbeln kann, ist ein Witz. Also, der kann mit links dribbeln. Ja, aber der kann noch mit links dribbeln, aber dann wäre er nicht so ein krasser Spieler. Also es ist halt einfach nur witzig. Ich sehe das größte Problem bei den, bleiben wir kurz bei den Bucks nochmal, bevor wir zum Celtics rübergehen.
Ja.
Ich habe mir das Roster mal aufgerufen und du hast neben der Starting Five mit Giannis, Dame, Chris Middleton, Brook Lopez und Bobby Portis, hast du eigentlich nicht mehr viel dahinter. Du hast noch Pat Connaughton.
Ja. Der du auch gestruggelt hat letztes Jahr, das muss man
ja sagen. Auf jeden Fall. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr mit Jay Crowder, der letztes Jahr absolut kein Faktor war. Also der hat, glaube ich, nicht eine Minute in den Playoffs gespielt.
Ja.
Du hast Marjon Bishop, ich glaube, wird das ausgesprochen, der halt als Wing, du hast Malik Beasley, der halt bei den Lakers letztes Jahr in den Playoffs auch nicht eine Sekunde gespielt hatte. Also du hast da nicht so eine krasse Tiefe. Natürlich, du hast den großartigen Thanasis Antetokounmpo, den braucht man in seinem Team.
Ja, und du vergisst den zweiten Robin Lopez noch.
Oh ja, stimmt, Robin Lopez.
Den finde ich tatsächlich grässlich zuzuschauen. Der macht immer den gleichen Move. Der kann nur seinen einen Hook-Spin-Move, den er 40% der Zeit.
Bei Robin Lopez war einfach das, da hat Brook gesagt,
genau.
Könnte bitte mein Bruder noch sein. Ja. Bitte, das wäre ganz nett von euch. Vielen Dank.
Ich habe eine Meisterschaft gebracht. Janis will ihn auch da haben.
Ja, Janis. Und nee, der hat wirklich schon gesagt, ihr habt Janis Thanos gegeben, da gibt mir wenigstens Robin.
Ja, so, wahrscheinlich.
Und argumentiert haben.
Und wahrscheinlich.
Es gibt ja immer so einen Faktor, ich sage ja, das ist der Jonas Haslem-Faktor bei jedem Team. Mhm. Jonas Haslem war ja die letzten 10 Jahre absolut kein spielerischer Faktor mehr in dem Team.
Ja.
Kannst du fast schon, sagen wir mal, seit der Championship 2013 oder so.
Ja, ja.
Aber der war jemand, den du im Lockerroom brauchtest.
Voll.
Und den brauchtest du als Vet, den brauchtest du vielleicht, und vielleicht ist er auch, ich glaube, nee, nicht mal vielleicht, der wird einer sein, der die Stimmung hochgehalten hat, der hier gute Stimmung gemacht hat, der aber auch mal auf den Tisch gehauen hat, wird gesagt haben, nee, Leute, so klappt's nicht. Und der weiß, von was es redet, weil er hat die Meisterschaft mitgemacht. Mhm. D-Wade hat nicht umsonst sehr große Stücke auf ihn gehalten. Also.
Nee, auf jeden Fall. Also,
und deswegen wird Thanasis wird einfach da sein, um Giannis glücklich zu machen.
Voll, voll. Und so wie du es sagst, also die Bank macht einem natürlich ein bisschen Sorgen bei den Bucks.
Ja.
Das könnte auch ein X-Faktor sein. Aber sie haben immer ganz gute Rotations, habe ich das Gefühl. Das ist dann halt die Frage, ob sie dann auch die Season durchhalten. Gerade Chris Middleton ist ja schnell angeschlagen, sage ich mal. Oder war leider die letzten Seasons immer relativ angeschlagen. Wenn sie da das mit den Rotations ein bisschen hinkriegen und den einen oder anderen Starter dann eben bei den 3, 4, sage ich mal, Spielern, die vielleicht noch in der Rotation sind, mitlaufen lassen, dann glaube ich schon, dass sie das verstecken können, ihre Tiefe. Aber es ist schon so, die Celtics sind schon tiefer. Die können wir uns ja auch mal anschauen.
Genau, aber bevor wir zu den Celtics gehen, ein Spieler habe ich gerade entdeckt, der ist mir komplett unter dem Radar durchgelaufen, ist Cam Payne. Der spielt mittlerweile bei denen.
Der ist gut,
das also ich gar, ein
guter Point.
Ja, der war auf jeden Fall bei den Suns. Das war auch, glaube ich, stimmt, das erinnert mich, das war so ein irres Ding, der ist da von den Suns zu den Spurs getradet, und die Spurs haben ihn gewaved.
Auch
und krass. Dann haben die haben ihn dann gewaved, ich erinnere mich an die News gerade. Gut, gehen wir mal zum anderen, zweiten krassen Team im Osten, den ich ein bisschen stärker finde, also ich sehe die Celtics an der 1 und die Bucks an der 2.
Ja.
Wie ich ja schon gesagt habe, Tatum wird dieses Jahr absolut dominieren, den Osten. Ich finde, der wird richtig, vor allem, der Typ ist jetzt in seiner absoluten Prime. Der ist 25, 26 oder sowas. Viel älter ist der noch nicht.
Ja, ja.
Und der 25, ist in seiner absoluten...
Ich habe gerade nachgeguckt.
Der ist in seiner absoluten Prime. Der wird das Ding komplett dominieren. Der Typ ist auch ein Vieh. Also, wenn ich den sehe, ich würde Angst kriegen, wenn er mir entgegenkommt.
Es ist schon so, das ist wirklich eine Maschine. Hatte auch diese, also Kobe Bryant ist ja sein Lieblingsspieler, hat diese Kobe-Mentality auch auf jeden Fall. Also das ist wirklich auf dem Spielfeld, dass er versucht, Kobe zu imitieren. Und voll, also die ganzen Celtics sind krass. Es gab ja viel Kontroverse um, wer startet jetzt, weil sie hatten ja Derek White den Starting-Job versprochen. Und jetzt haben sie gestartet, glaube ich, in dem ersten Spiel mit Jason Tatum und Jaylen Brown auf den Wing-Spots, Drew Holiday und Derek White als Guard und Kristaps Porzingis als Center. Da kann jeder halt werfen und auch gut werfen, was auch einen Kristaps Porzingis wieder eine ganz andere Rolle bringt. Also der kann jetzt plötzlich auch mal wieder, so wie er das bei den Knicks damals gemacht hat, zum Korb explodieren oder mal einen Alley-Oop-Play machen, weil einfach das Spielfeld unter dem Korb so frei ist.
Und der hat ja krass performt, der hat ja über 30 Punkte im ersten Spiel gemacht und auch 4 Blocks, also
das ist schon scary, das sag ich dir, wie es ist.
Also ich, Tinkes Pinkes sehe ich auf jeden Fall als krassen Gewinn fürs Team und jetzt kommt wieder dieses, was man fast bei jedem Team sagen muss, wenn er fit bleibt.
Ja, das ist das große Ding. Was gut ist, ist, dass sie noch Al Horford haben, aber der ist auch
aber der ist auch schon 112 oder sowas. Ja. Also
es tut natürlich weh, aber auf der anderen Seite haben sie ihn im Prinzip ersetzt oder haben sie, wie heißt er, der Center, der vorher da war?
Robert Williams.
Robert Williams, der auch nie auf dem Feld geblieben ist, ersetzt mit Porzingis, der ein bisschen öfter auf dem Feld ist, aber auch selten.
Du kannst aber hier bei den Celtics, kannst du vielleicht noch Luke Kornet. Das ist den kannst du vielleicht noch 5 Minuten oder 10 Minuten mal geben, wenn es halt Garbage-Time ist.
Wenn es halt nicht anders geht, richtig. Also wenn ich Garbage hoffe Time auch, dass Porzingis gesund bleiben kann. Ja. Dadurch, dass es natürlich unten frei ist, kann ich mir gut vorstellen, dass der Körper ein bisschen weniger leidet als es jetzt bei einem anderen Team gewesen wäre. Letztes Jahr hat er ja es halbwegs gut durch die Saison gebracht bei den Washington Wizards. Und ja, also wenn er gesund bleibt und eine Championship gewinnt in seinem Leben, dann wird es wahrscheinlich auf diesem Roster sein dieses Jahr.
Ja, entweder, also dieses Jahr, die sind absolut im Win-Now-Modus.
Richtig, richtig.
Also Bucks auch sind alle im Win-Now-Modus von den Top 4.
Ich finde es gut, dass auch im Osten und Westen das ein bisschen verteilt ist, tatsächlich. Also ich finde es gut, dass jetzt nicht drei Teams im Osten sind oder drei Teams im Westen sind, die klar durchkommen. Und dann das eine Team im Osten, wo man weiß, okay, die stehen so oder so fest und dann kommt es drauf an, gegen wen sie da im Westen spielen. Gefällt mir gut. Also beide Conferences sind unterschiedlich interessant, sage ich mal.
Stimmt. Und was ich bei den Celtics auch noch interessant finde, was ich damit nie gerechnet hätte, dass Joe Mazzulla dieses Jahr nochmal Coach ist. Hätte ich letztes Jahr gedacht. Letztes Jahr gedacht, der fliegt, aber irgendwie hat er es nochmal geschafft, das irgendwie zu kriegen. Du kennst bestimmt diesen kurzen Spot, wo er bei JJ Redick im Podcast war und dann gemeint hat, wir sind ja nicht gegen den achten Seed rausgeflogen. JJ Redick so, yes, sir, you are.
Und gut, das ist man muss auch ehrlicherweise sagen, die Bucks sind auch gegen die Miami Heat rausgeflogen.
Jetzt kommen wir kurz zu den Miami Heat und Jimmy Butler.
Das war so cool. Also muss ich also wirklich sagen.
Das ist das Beste, was es auf der ganzen Welt gibt. Und wir haben schon, ich kann Jimmy Butler nicht genug feiern. Und ich finde auch Jimmy Butler, dem Menschen, der muss mal einfach mal einen Ring geben jetzt. Auch wenn er keine Championship gewinnt, gib ihm einfach einen Ring.
Ja, voll. Ich bin ganz bei dir. Also ich bin ja schon ein Jimmy Butler-Fan, seitdem er bei den Bulls war. Ich habe es ja vorhin erzählt. Auch. Ja. Damals schon geil. Fand auch viel konstruiertes Drama damals, 2014, 2015. Wo D-Rose und Jimmy Butler nebeneinander gespielt haben. Fand ich sehr konstruiert alles. Da hieß es auch, sie können nicht zusammenspielen und sie wollen, dass der andere getradet wird und so weiter. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Man hat es ja dann auch bei den Timberwolves gesehen, dass er da kein Problem mit D-Rose hatte, als sie da kurz zusammen gespielt hatten. Und bei den Timberwolves ein bisschen dramatischer Abgang natürlich.
Aber muss dazu sagen, der hat die Timberwolves getragen.
Voll, absolut, absolut. Und im Nachgang kann man ihm ja nur recht geben. Er hat ja recht gehabt. Die haben nicht die richtige Mentalität gehabt. Jeder Spieler, der aus den Timberwolves rausgeht, wird plötzlich ein guter Spieler. Man siehe Andrew Wiggins, der sich einen Ring holt dann. Gut ist mit den Warriors, aber trotzdem. Ne?
Aber er war ein Piece, er war jetzt nicht irgendwie bloß so ein Garbage-Spieler, er hat einen wirklich wichtigen Anteil gehabt.
Er war so ein bisschen der Iguodala von von den New Age Warriors. Und also Jimmy Butler jetzt bei den Heat, das ist einfach so ein Match made in heaven. Ich bin auch ganz froh, dass sie, das nehme ich zurück. Zu schnell gesprochen, bevor ich drüber nachgedacht habe. Ist natürlich schade, dass sie Dame nicht für Tyler Hero einen anderen Rookie und zwei Picks gekriegt haben.
Aber ganz ehrlich, das war da auch ein Witz.
Ja, die haben sich verpokert. Die haben sich verpokert. Die haben gedacht, hey, sie hören auf Dame, die sind da im Zugzwang und das rächt sich halt, weil sie haben ja auch Gabe Vincent und noch jemanden verloren.
Max Strus,
genau. Das tut natürlich richtig, richtig weh. Also, mal wird die beiden Roleplayer, die haben eine wichtige Rolle in dem Run gehabt, den sie letztes Jahr hatten. Und ob da die Rookies und Neuankömmlinge das System so schnell lernen können und diese Rolle so gut füllen können, das bezweifle ich halt.
Also unterschätzt mir niemals die Heat.
Richtig.
Das also. Erste. Unterschätzt niemals die Heat, egal. Sobald die in die Play-Ins kommen, ist eigentlich, muss man die auf jeden Fall als Contender sehen.
Ja.
Wirklich? Also die sind
Playoff Jimmy.
Wenn der abreißt, obwohl man muss ja ganz ehrlich sagen, er hat ja bei den letzten Playoffs nur eine richtig krasse Serie gehabt. Das war die gegen die Bucks.
Ja.
Und dann hat er sich gegen die Knicks ja schon verletzt gehabt, danach hat er abgebaut bisschen. Ja. Da gab es ja dann hier, war das Gabe Vincent oder Max Strus, der irgendwie in der letzten Serie gegen wen haben sie gespielt in den Conference Finals?
Gegen die Knicks? In den Conference Finals war gegen die Celtics. Sie haben vorher gegen die Knicks gespielt.
Ja. Stimmt, genau, gegen die Celtics, wo dann irgendwann mal Gabe Vincent war das dann irgendwann komplett durchgedreht ist.
Das ist der Wahnsinn, also was der abgefeuert hat. Also da habe ich auch gedacht, boah, das ist ein richtig schwieriger Abgang. Da ist er jetzt bei den Lakers, das ist auch ein sehr guter Pickup für die.
Oh ja, gegenüber den Lakers redet man sowieso noch gleich nochmal richtig.
Ja, voll. Und also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben, was die Heat jetzt draus machen, so wie du sagst, wenn sie es in die Playoffs schaffen, dann mache ich mir da gar keine Sorgen. Aber sie haben jetzt auch in der Vergangenheit die Regular Season auch nicht so ernst genommen. So ein bisschen, wie du das gesagt hast, bei den Warriors. Bis für das, wie sie da auflegen dann in den Playoffs, sind sie immer nur der 7. oder 8. Seed und rutschen so gerade so rein. Sie waren ja dieses Jahr auch im Play-In, glaube ich.
Ja, die sind gerade so reingerutscht.
Ja, also darf man auch nicht überschätzen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht sogar auf den 9. oder 10. Seed rutschen, da dann wahrscheinlich ein Upset machen werden und dann vielleicht in die 1. oder 2. Runde schaffen. Ich glaube aber nicht, dass sie nochmal die Finals machen.
Nee, das. Ja. Man muss damit rechnen. Also im kleinen Prozentsatz gibt es auf jeden Fall, wo man sagt, okay, es ist Playoff-Jimmy, es ist Bam Adebayo.
Ja.
Aber wie du sagst, die haben halt, ich glaube, die haben kein anderes Piece mehr. Also das, die haben bloß noch die beiden und das war's.
Ja.
Die sind nicht mehr so diese, also gut, man muss sich auch sagen, dass Max Strus und Gabe Vincent überperformt haben letzte Saison. Also
ja, Playoff. Absolut.
Also damit hat niemand gerechnet, dass die beiden so krass durchdrehen. Und selbst, dass Kyle Lowry noch mal irgendwas im Tank hat, hat niemand damit gerechnet.
Mhm. Ja, das genau. Also Kyle Lowry jetzt diese Saison schon mit 0 und einem Rebound gestartet, glaube ich. Also der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich ein Faktor sein. Sie haben Kevin Love, der uralt ist.
Ja, die versuchen bestimmt, Kyle Lowry krass loszuwerden, eigentlich schon wegen dem Vertrag. Der verdient da, glaube ich, 30 Millionen im Jahr.
Ja, irgendwie sowas
verdient. Das ist total absurd.
Ja, und das würde denen gut tun, wenn sie den Vertrag loswerden.
Aber wer nimmt einen Kyle Lowry für 30 Millionen im Jahr und dann gibt irgendwelche Pieces ab? Klar, Second-Round-Picks sind seit diesem Off-Season die absolute Währung Nummer 1.
Ja.
Muss man sagen. Also jeder hat irgendwie Second-Round-Picks für alles gegeben. Hast du eigentlich mal hast du mal geguckt, wie viel Picks die OKC in den nächsten Jahren hat?
Es ist absurd, wie viele Picks die haben.
17,
und die sind ja jetzt? Die
17 sind ja First-Round-Picks. Wahnsinn. Und ich glaube über 21 Second-Round-Picks haben die.
Die haben so abgestaubt. Was die aus Westbrook, KD gemacht haben, ist, na, okay, die haben es ja gar nicht gekriegt, was die aus Westbrook und Paul George gemacht haben, ist echt der Wahnsinn. Ja. Und ja, die, also ganz ehrlich, die brauchen die Picks auch nicht mehr so. Die haben, glaube ich, ihr Roster für die Zukunft. Jetzt können sie sich noch einen Star davon holen.
Halt. Wollte ich gerade sagen, denkst du, dass sie eventuell wirklich für einen Superstar gehen? Also
ich glaube, diese Saison nicht, ne?
Diese Saison
werden sie es ausspielen, aber ich kann mir vorstellen, wenn es einen guten Superstar gibt, der passt zu denen, dass sie einfach sagen, okay, wir traden einfach einen Shitton an Picks an ein Team, was danach rebuildet und ein, zwei Spieler, dass es von den Salary passt. Und ja, dann kann ich mir das gut vorstellen. Ich glaube, die müssen wahrscheinlich nicht mal großen junges Piece aufgeben dafür.
Nö.
Ja.
Also hoffentlich geben sie Lu Dort nicht ab, weil ich finde, Lu Dort ist ihr absoluter Anker. Wenn sie den abgeben würden, dann generell die Starting Five ist absurd gut von denen. Wenn Chat auch fit bleibt. Also Chat muss fit bleiben.
Ja.
Den müssten sie auch ein bisschen schonen. Also ist ja auf die Frage, ob... Ich weiß gerade nicht, ist es bei den Rookies auch so, dass sie diese 65 Spiele machen müssen?
Das oder weiß ich nicht tatsächlich. Es ist ja auch gar nicht so einfach für einen Rookie, ne?
Nee, ich glaube, bei den Rookies war es ein bisschen anders. Ich glaube, die mussten das nicht erfüllen. Deshalb kannst du auch dieses Load-Management mit Wemby machen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem.
Mhm. Ja, voll. Also ich meine, jetzt schauen wir mal, wie das bei Wemby wird auf jeden Fall. Ich glaube, der wird schon ein paar Games spielen. Ich glaube, der wird halt einfach wenig Minuten kriegen. Genau. Oder nur, also im ersten Viertel, vierten Viertel hatten wir jetzt so die Kernminuten. Und im vierten Viertel in dem ersten Spiel gegen Luka und Kyrie hat er ja auch voll aufgelegt. Also da ist er ja nochmal fast zurückgekommen. Bis stimmt. Luka dann ein bisschen den Platzhirsch gemacht hat und gesagt hat, noch ein bisschen zu jung, Kollege.
Okay. Wollen wir jetzt mal langsam zum Ende kommen und ich würde sagen, wir besprechen jetzt noch die beiden LA-Teams.
Ja, lass uns das gerne machen. Wo willst du anfangen? Clippers?
Bei den Lakers? Clippers, definitiv Clippers, weil Lakers finde ich das spannendste Team von beiden, spannendere Team von beiden. Clippers, gebt mir mal bitte eine Saison, wo Kawhi und PG mehr als 20 Spiele zusammen machen. Dann bin ich zufrieden.
Voll. Sie sind ja auch sogar, wenn sie zusammen spielen, sind sie eins der besten Duos, rein statistisch. Es ist tatsächlich so.
Und die Clippers sind auch ein geiles Team. Also wenn ich mir das so angucke, was, wenn die alles haben.
Ja. Aber die sind fast, würde ich sagen, also gerade die Roleplayer, sind fast schon wieder überholt. Leider. Die waren zwischendrin richtig krass. Dann hat das nie geklappt, so wie du sagst, mit den Verletzungen. Und jetzt, wenn man sich deren Roster anguckt, die haben jetzt noch Terrence Mann, die haben den Zubac, der gut ist als Roleplayer.
Norman Powell.
Die haben den Norman Powell und jetzt vergesse ich seinen Namen. Auch ein Forward/Guard.
Meinst du
Batum, Nicholas Batum. Der spielt auch noch eine ganz okay Rolle für die. Aber irgendwie waren die mal eine Zeit lang bei jedem Free Agent, guten Free Agent im Talk, aber die haben auch viele wieder verloren, wo ich gedacht habe, die wären eigentlich noch bei den Clippers.
Das stimmt, aber die Clippers haben einen Faktor und ich finde es immer schade, wie er zum Meme gemacht wurde, Russell Westbrook. Ich fand Russell Westbrook vom ersten, also sagen wir mal so, seit seiner zweiten, dritten Saison, einen der herausragendsten Spieler dieser Liga. Bis heute, auch wenn er mal ein bisschen schlechter performt hat, aber der hat immer 100% gegeben.
Voll,
der war immer da und ohne, klar, L.A., das hat mal nicht funktioniert, weil einfach LeBron und AD da waren und ich finde, Russell Westbrook hat es ja letztes Jahr gesehen, wie er die Clippers durch die erste Runde, glaube ich, getragen hatte. Hatten sie die erste Runde
überstanden? Also sie haben die erste Runde nicht überstanden, aber er hatte einmal ein Spiel gewonnen gegen die Suns, muss man auch sagen. Suns, Devin Booker, Kevin Durant und dann.
Ach stimmt, über die müssen wir auch ganz kurz nochmal reden am Ende.
Ja. Und da hat er ein Spiel gewonnen und ein Spiel knapp verloren mit 40 Punkten oder so, aber komplett alleine. Also das eine Spiel, was sie gewonnen haben, da war, glaube ich, Kawhi noch dabei. Paul George war schon wieder außer Gefecht und beim zweiten Spiel waren sie dann beide außer Gefecht und dann haben sie Russell Westbrook so ein bisschen allein gelassen und was der abgeliefert hat alleine, gerade gegen Kevin Durant hat er eine krasse Defense gespielt, hat immer so, ich find's lustig, dass das niemand sonst macht außer ihm, dass kein Team gesagt hat, hey, so müssen wir es mal probieren, der hat von hinten Kevin Durants Shot geblockt, das heißt, er war praktisch, ist von der Helpside gekommen. Mit seiner Athletik kann er auch relativ hoch springen und hat ihn dann so von hinten weggeswiped, bevor er an dem höchsten Punkt ist. Dreimal geblockt. Also.
Zwischen Russell Westbrook und Kevin Durant liegen, glaube ich, 15 Zentimeter oder sowas.
Richtig. Weil
Russell Westbrook ist nicht so groß. Der ist, glaube ich, 1,95 oder sowas. Der ist.
Richtig, also da ist nochmal ein großer Unterschied. Und dass er da wirklich den. Ich meine, sie haben ja früher öfter zusammen gespielt, deswegen wissen sie ja auch, wie sie spielen.
Und da ist ein bisschen Hate, und da ist ein bisschen so richtig. Ein Hate noch zwischen den beiden. Also die mögen sich ja gar nicht.
Ja, aber da hat er wirklich das Beste draus gemacht. Und ich finde auch so, wie du sagst, das war ein unglücklicher Fit mit den Lakers. Mhm. Und er hat da wirklich da gibt es auch ein schönes Bild von ihm, wo er da auf dem Boden liegt im
Clippers-Jersey
und schreibt.
Für mich das Foto des Jahres 2023. Ja.
Für mich auch.
Aber von allem, also jetzt nicht bloß was Sport angeht, sondern von allem.
Oh, okay, Wahnsinn, ja.
Weil ich da einfach.
Der schönsten Momente auf jeden Fall, ja.
Weil ich da einfach. Es kann natürlich auch. Ich habe ein bisschen diese Vorgeschichte, was er durchgemacht hat, was er für ein Typ ist. Aber ich habe, als ich das Bild gesehen habe, ich habe Tränen in den Augen gehabt.
Voll.
Weil ich einfach dachte, Alter, ja, das ist Russell Westbrook, der Typ ist Brody, der ist der größte, einer der krassesten Arbeiter in dieser Liga. Der ist einfach ein Arbeiter und ich gönne ihm alles und wenn der Mensch nicht in die Hall of Fame kommt, dann brenne ich die Bude ab.
Ich glaube, die Hall of Fame macht das schon. Er war ja jetzt auch zig Male All-Star und All-NBA.
Ja. Aber ganz, ganz, ganz kurzer, kleiner, wirklich Exkurs. Ich finde es immer noch eine Freche, dass Robert Horry nicht in der Hall of Fame ist, aber gebt mal Robert Horry ein in der bei Wikipedia, dann guckt man, was der Typ alles gewonnen hat, mit welchen Teams und so.
Ja.
Es ist eine Frechheit. Aber zurück zu den Clippers. Ich bin ja auch ein großer seit den Denver Nuggets schon Bones Highland Fan. Ich mag seine Spielweise, dieses Quirlige, dieses wirklich Unberechenbare teilweise, was er hat. Das mag ich sehr gern. Ich hoffe bloß, dass er ein bisschen in der in dem System von den Clippers ein bisschen mehr aufgeht. Der hat noch nicht wirklich gezündet. Ich fand ihn beim Nuggets stärker irgendwie.
Voll. Da ist dann auch wieder die Frage von Coaching, die da mitspielt. Ich weiß gar nicht, wer der Head Coach von den Clippers ist, ehrlicherweise.
Ich guck mal ganz kurz, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich auch gerade keine Ahnung, wer der Coach von ihm ist.
Aber Karl Malone. Nee. Wie heißt der Coach von den Nuggets? Mark Malone? Nee. Irgendwas
Malone. Michael Malone.
Mark Malone. Michael Malone. Ist auf jeden Fall einer der Top-Coaches. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Der ist so lange bei den Nuggets, dass man ihn halt noch nie bei jemand anderem gesehen hat.
Du wirst dir gerade einen Arsch beißen, wenn ich sage, wer der Coach der Clippers ist.
Es ist irgendjemand halbwegs Prominentes, ne?
Halbwegs nicht, sehr Prominentes. Tyronn Lue.
Ty Lue, stimmt. Darf ich hier mal ein kurzer Hot-Take?
Gerne.
Ich glaube, Ty Lue ist ein bisschen overrated. Tatsächlich.
Eventuell ein bisschen, ja. Aber er ist kein Doc Rivers.
Das ist richtig. Also es ist immer noch ein Upgrade von Doc Rivers. Das war ja der vor. Das auf jeden Fall. Ich kann mich noch an Memes erinnern, wo Ty Lue auf der Bank war gegen die Warriors und die Caption war I have no idea what I'm doing. Und plötzlich wurde er als der absolute Obercoach gefeiert. Also es ist ein guter Coach, glaube ich auch.
Ja.
Ich glaube aber, dass, also was ich halt oft sehe, wenn Paul George und Kawhi zusammen auf dem Feld sind, ist dieses sich abwechseln, wer jetzt gerade die Possession hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein System ist, wie es eben bei den Denver Nuggets ist. Deswegen glaube ich eben auch, dass die Roleplayer, die dann darüber kommen, nicht so performen. Also ich glaube wirklich, das ist ein Systemproblem.
Das stimmt. Andererseits habe ich mir gerade so überlegt, sagen wir mal, die Clippers performen jetzt nicht die ersten 30 Spiele oder 40 Spiele und sind irgendwo, krebsen irgendwo bei zwischen 10 und 8 oder 12 rum.
Ja.
Wenn willst, dann schmeißt Tyronn Lue raus. Und wenn willst, dann holen Budenholzer?
Ja, voll. Also was ist die Alternative?
Also du hast da nicht ganz wirklich
bei dir.
Viel.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Die guten Coaches, die sind schwer zu kriegen letztendlich. Und Tyronn Lue ist auf jeden Fall kein schlechter Coach. Ja.
Und da gehen wir auch gleich mal zu den Lakers rüber, weil die haben jetzt einen neuen Coach mit Frank Vogel. Und
Frank Vogel ist jetzt...
Entschuldige. Weil der Frank Vogel war ja bei LA Lakers.
Genau.
Komplett verdattelt. Aber Darvin Ham ist ein guter Coach, muss man sagen.
Genau.
Gehen wir kurz zu den Lakers rüber. Ja, die LA Lakers haben wir erst schon ein paar Mal angesprochen. Off-Season-mäßig absolut alles abgerissen, finde ich. Die haben alles richtig gemacht.
Alles.
Außer eventuell, klar, das Einzige, was ihm vielleicht ein bisschen wehtun wird, ist der Abgang von Dennis. Weil Dennis hat in den Playoffs, was er teilweise wegverteidigt hat gegen Curry, war der Wahnsinn.
Voll. Genau so sehe ich das auch. Sie haben wirklich alles abgerissen, außer Dennis vielleicht. Dafür haben sie Gabe Vincent gekriegt. Jetzt kann man sagen, okay, in der Rolle, die Dennis gespielt hat, sind die wahrscheinlich ähnlich. Außer, dass Dennis wahrscheinlich ein besserer Defender ist, das glaube ich schon. Ich finde es gut, dass sich Dennis entschieden hat, in ein Team zu gehen, wo er eine größere Rolle dann auch bekommt. Ich weiß nicht, ob ein Vertrag jetzt auf dem Ding war überhaupt. Das weiß wahrscheinlich nur Dennis und das Lakers Front Office, aber ist, glaube ich, für beide Seiten okay. Die Lakers sind trotz allem noch krass und für mich auch Platz 3 oder 4 im Westen.
Ich habe es auf Platz 3.
Und absolut verständlich. Ich habe die Warriors höher, habe ich ja schon gesagt. Die sind für mich so ein bisschen, ich glaube, die werden gut performen, die Regular Season, aber ich kann es auch voll verstehen. Und ich glaube auch, wenn die beiden Teams das Matchup wieder kriegen, würden die Warriors wieder verlieren. Ich glaube, das ist tatsächlich zu schwierig zu spielen für die Warriors, weil sie einfach nicht diese Präsenz innen haben. Und wenn die Warriors dann nicht vom Dreier treffen, das ist halt schwierig. Bei den Lakers, die kommen bei den Warriors auf jeden Fall innen rein. Und wenn sie dann noch ein paar Dreier treffen, schön ist es. Ist ein schwieriges Matchup, glaube ich, einfach für Warriors. Die würden die Lakers sicherlich gerne dodgen.
Sicherlich. Ich glaube, die Lakers und die Nuggets würden alle gerne dodgen.
Ja,
also die beiden
Teams. Das ist
auch fair. Aber ich habe mir nochmal das Roster angeguckt, weil es ja wirklich so voll ist mittlerweile. Also bis zur Position 9 kannst du easy alle in den Playoffs spielen. Kannst du alle, kannst du jedem Playoff-Minuten geben. Ich bin gespannt, wie Austin Reeves dieses Jahr performen wird.
Ja.
Ich finde, also alle sagen irgendwie, der ist zu wenig bezahlt. Ich finde, der ist genau richtig bezahlt, Austin Reeves, mit seinem neuen Vertrag.
Ja.
Weil ich halte ihn nicht für so krass, wie ihn alle machen.
Ja. Ja, also, voll. Voll. Ich glaube, so wie du sagst, er ist genau richtig bezahlt.
Er ist genau richtig bezahlt. Das ist halt, und vor allem, ich glaube, was, 4 Jahre, 80 Millionen, ist jetzt nicht unbedingt, ist ja nicht gerade wenig.
Richtig.
Ist jetzt nicht gerade, wo man sagt, buh.
Ja.
Da wird
und
er sich
es ist tatsächlich so, glaube ich, gestaffelt, dass er hinten raus ein bisschen mehr kriegt.
Ah, so,
das heißt,
okay.
Die Lakers können sogar, wenn LeBron jetzt in 2 Jahren sagt, okay, passt
mir
nicht mehr,
spielen.
Ich will mit Bronny spielen, richtig, und sie sagen, okay, AD ist immer verletzt, das war's jetzt mit dem, wir bauen neu, das kann ja passieren, theoretisch, dann ist natürlich Austin Reeves auch ein gutes Piece, was man shippen kann in dem Vertrag, und selbst wenn er dann da bleibt, sie müssen ja ein bisschen an diesem Cap bleiben, also es ist ganz interessant, wie sie den Vertrag strukturiert haben, im Zweifelsfall bleiben sie dann gar nicht auf der Kohle sitzen, sag ich mal, wenn er dann hinten raus irgendwie eher bei den 30 ist als bei den 20.
Das stimmt. Aber ich halte ihn jetzt nicht für die dritte Option in dem
Team.
Nee,
das ist tatsächlich das Ding. Aber wer ist die dritte Option, wenn er nicht diese
die haben
Schuhe
viele,
führt,
die,
ne?
Die haben viele dritte Optionen. Das ist ja das Geile bei den Lakers.
Mhm.
Die haben jetzt nicht einen, wo sie sagen würden, wie Austin Reeves, der ist jetzt, wenn AD und LeBron ausfallen, gut, wir machen jetzt auf Austin Reeves. In dem ersten Spiel gegen... Ach, gegen wen war es? Gegen die Sun? Ne, gegen die Nuggets war das erste Spiel, oder?
Mhm, gegen die Nuggets.
Da hat ja Taurean Prince extrem stark performt.
Voll.
Zum Beispiel.
Voll.
Und da hast du wieder so einen Spieler, der aus dem Nichts kam er jetzt nicht unbedingt, aber der kann Minuten gehen. Der kann
absolut
gute Minuten gehen. Du hast, Vando ist sowieso ein krasser Flügelspieler und Power Forward, den verteidigt alles weg.
Mhm.
Christian Wood finde ich schwierig.
Ja.
Und ich finde diesen Take ganz geil. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Ich glaube bei JJ Redick oder bei Paul George. Ich bin mir gerade nicht sicher, bei den Podcasts, die gesagt haben, der Einzige, der Christian Wood unter Kontrolle halten kann, ist LeBron. Weil er muss im Lockerroom ein richtiges Arschloch sein.
Ah, okay. Das habe ich tatsächlich
Arschloch
gar nicht mitgekriegt.
Nee, der hat ja jetzt in einem 7. Jahr sein 7. Team oder sowas.
Mhm.
Und der wird. Und der hat ja, bei ihm ist ja das Krasse, ich weiß nicht, ob du mal geguckt hast, der hatte ja letztes Jahr 21 Punkte und
ja, im Schnitt. Der spielt nicht schlecht. Defense ist nicht so sein Ding.
Nee,
aber
der hat 21 Punkte, und 4, irgendwas Offensiv-Rebounds im Schnitt.
Ja.
Also der war richtig gut bei den Mavs.
Ja, mich hat es auch immer gewundert, dass der nie bei einem Team geblieben ist. Aber wenn du das sagst, macht es natürlich Sinn, weil ich meine letztendlich...
Die haben es nicht so offen angesprochen. Ich glaube, das ist das so ein Kodex innerhalb der NBA-Spieler.
Ja,
aktive haut man jetzt nicht in die Pfanne. Aber ich glaube, das war bei JJ Redick, der meinte, den einzigen, der wo man Christian Wood wirklich hinpacken kann, ist LeBron.
Mhm.
Und LeBron hat er auch J.R. Smith und Iman Shumpert zurechtgewiesen. Wo man einfach dachte...
Voll.
Und das glaube ich, und ganz ehrlich, du bist Christian Wood, du bist Ende 20 und du kommst in ein Team, wo LeBron James steht, dann hältst du erstmal die Fresse, wenn du LeBron James siehst.
100%.
Du hältst erstmal die Fresse und hörst dir an, was der Mann zu sagen hat.
Ja, da muss man auch einfach den Respekt für haben. Und ja,
richtig.
Wenn man mit 40 immer noch der beste Spieler auf dem Roster ist, wahrscheinlich.
Es ist irre und vor allem... Er macht es nicht immer, aber der tankt sich immer noch krass durch.
Ja.
Und der macht jetzt nicht mal diese krassen Tomahawk-Dunks oder irgendwas.
Ja.
Aber trotzdem, du denkst immer so, Alter. Und vor allem, der Mensch ist ja nur Schulter.
Das ist wirklich eine einzige Schulter. Ich finde auch, er hat so viel Skill, obwohl er gebaut ist wie ein Footballspieler. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ja. Was willst du tun, wenn da die Schulter in dich reinrammt und dann macht er den Step um dich herum und dann ist er halt am Korb, ne? Also, so wie du sagst, also er zieht schon immer noch zum Korb, auch wenn es ausgewählter ist und er jetzt mehr drauf versessen ist, seine Teammates reinzubringen, aber er hat ja jetzt auch Unterstützung unterm Korb, echt gute Spieler, AD natürlich, Christian Wood, ja, der kann auch unterm Korb scoren. Rui Hachimura kann unterm Korb scoren. Der hat jetzt noch ein bisschen gestruggelt am Anfang in der
Preseason. Aber muss ich sagen, da hat er im Laufe letzter Saison ein paar gute Schritte nach vorne gemacht. Und alle dachten so, gut, der wird vielleicht ein guter Rotation-Player. Also er hat sich wirklich in die Starting Five gespielt, der Typ. Aber stark.
Ich hatte den tatsächlich schon lange auf dem Radar, Rui Hachimura, schon seit er ein Rookie ist. Und habe mir immer gedacht, boah, der ist echt in der falschen Situation. Und ja, das hat es jetzt auch nochmal bewiesen letztendlich. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, der gewinnen kann. Und den kannst du halt auch mal einfach, wie er gebaut ist, wenn du dir den mal anschaust. Der ist auch einfach eine Maschine. Den kannst du halt auch mal auf einen Starspieler packen, wenn man gerade die Minuten von einem anderen Starspieler limitieren muss. Also weiß ich nicht, wenn LeBron jetzt gerade jemanden nicht verteidigen kann, dann kannst du da auch einen Rui Hachimura draufsetzen und der wird sein Bestes tun so. Der gibt halt alles auch.
Das einzige Problem, aber das haben wir glaube ich bei fast allen Teams mittlerweile gesagt, ist immer das Playmaking. Ich hoffe, dass D'Lo sich ein bisschen gemausert hat. Ich finde D'Lo ist so ein absoluter On-Off-Player. Der hat so geile Performances, da denkst du dir so, wow, der ist All-Star. Und dann hat er wieder drei Spiele, wo du denkst so, Alter, G-League eventuell. Ja,
das ist das, was mich bei den Lakers generell verunsichert, weil die haben viele Spieler, die so ticken. AD hat den Nickname von Stephen A. Smith bekommen, Six Flags, weil er up and down ist. Und ja, es ist so, also er hat in dem Spiel gegen die Nuggets, hat er, glaube ich, der zweiten Hälfte keinen Punkt mehr gemacht.
Null Punkte, kein Freiwurf. Ich glaube, zwei Rebounds und 0 von 7 aus dem Feld. Also nicht mal von draußen, sondern aus dem Feld. Also das war grottenschlecht. Und der Rant von Stephen A. Smith war ja auch göttlich.
Das war super lustig. Und die haben so ein paar Spieler, die so on-off sind. Wäre ich Lakers Front Office, gut, ich bin jetzt auch biased als Deutscher, hätte ich lieber Dennis Schröder die Kohle gegeben als D'Angelo Russell. Heißt nicht, dass D'Angelo Russell nicht krasser sein kann als Dennis Schröder, aber Dennis Schröder ist für mich konsistenter. Da weiß ich, was ich krieg. Und ich glaube, es bräuchte jetzt nicht unbedingt einen D'Lo Scoring Punch. Du hast es ja in den Playoffs gesehen, da kam nichts mehr. Und ja, ich weiß nicht, ob sein Spiel dafür gemacht ist.
Mal gucken, er hat ja selber angekündigt groß, er hat an seiner Defense gearbeitet.
Ja, ich lasse mich gerne überraschen. Ne?
Ja, aber mal gucken. Ich bin da auch sehr offen und ich halte ja auch Darvin Ham für einen extrem guten Coach. Der hat ja auch Erfahrung und er ist ja mit als Assistant Coach mit Bucks Meister geworden. Also er halte ich schon für fähig. Und weil ich erst gesagt habe, Frank Vogel, und dann machen wir wirklich den Deckel zu, weil wir sind schon fast bei 2 Stunden jetzt.
Ja, das ist Wahnsinn.
Die Phoenix Suns.
Ja,
haben, und ich sage jetzt, das ist vielleicht auch ein Hot Take, die haben einen Superstar, einen Star und einen Möchtegern-Star.
Jetzt kannst du dir aussuchen, wer ist der Möchtegern-Star? Ja, das interessiert mich tatsächlich.
Bradley Beal,
ja, würde ich auch so bewerten.
Der Star ist Kevin Durant, weil er einfach mittlerweile alt, der performt zwar stark, aber er ist halt in 36 und wenn er noch 40, 50 Spiele geht, reicht's. Und Devin Booker, einer, der, wie ich erst gesagt habe, mit Tatum und Jokic zusammen die Top 3 Anwärter für den MVP dieses Jahr.
Ja, also ich glaube auch, dass Devin Booker der beste Spieler aktuell ist. Heißt nicht, dass Kevin Durant nicht mal das bessere Spiel hat, aber so wie du sagst, das ist das Alter. Du siehst es einfach, dass er ab und zu dann eben verletzt ist. Das hatte er ja früher auch nicht. Und ja, der wird einfach Spieler ausfallen. Das ist bei mir dann auch das große Manko bei den ganzen Suns, weil auch ein Devin Booker ist nicht verletzungsunanfällig und Bradley Beal auch nicht, der hat's mit dem Rücken.
Der hat noch gar nicht gespielt.
Richtig, der hat noch gar nicht gespielt, Devin Booker hat das letzte Spiel nicht gespielt, also das Spiel gestern und ich hätte schon irgendwie mir gehofft, dass wir direkt am Anfang alle drei kriegen, ne? Dass die so ein bisschen Dominanz zeigen können. Wäre, glaube ich, auch ein gutes Signal für sich selbst gewesen, jetzt so mit 1-1 zu starten gegen die Lakers. Auch Kompliment an die Lakers, dass sie es trotzdem noch geholt haben, weil KD hat wirklich abgeliefert. 39 Punkte, 50% vom Feld, über Dutzende Double-Teams geworfen. Aber die Lakers haben sich den Sieg geholt, den sie auch holen müssen, sage ich mal. Und ja, ich weiß nicht, wenn das so, jetzt sagen wir mal, KD ist draußen und dann spielen Bradley Beal und Devin Booker zusammen, dann finde ich die Suns auf dem Papier zum Beispiel gar nicht mehr so krass.
Und also, vor allem, was hast du danach? Nurkic und dann?
Richtig, also sie mussten ja sich irgendwie auch von Ayton wahrscheinlich verabschieden. Ich war am Anfang ein bisschen negativ gestimmt dagegen, habe gedacht, boah, hättet ihr nicht mehr für Ayton holen können als Nurkic. Aber sie haben ja auch den Little bekommen, der ja ein ganz guter Verteidiger ist. Das ist schon mal ganz gut. Und auch Nurkic ist ein okayer Spieler. Der hat im ersten Spiel 14 und 14 geholt.
Aber auch verletzungsanfällig wie Sau.
Richtig, genau, das ist der Punkt. Und ja, ich habe halt die Befürchtung, dass es wieder so eine Situation wird wie bei den Clippers, dass die ganze Zeit irgendeiner ausfällt und wir es nie zusammen auf dem Feld bekommen und das dann noch eine Enttäuschung wird. Wir haben ja jetzt die Nets-Enttäuschung mit KD gekriegt und jetzt so eine Suns-Enttäuschung mit KD wäre schon bitter. Trotzdem haben sie sich natürlich verbessert, weil auch Chris Paul hätte auch nicht alle Spiele
gespielt. Stimmt, die haben ja Chris Paul noch. Ist ja bei den Warriors.
Genau.
Das ist auch so absurd, das zu sagen. Deshalb ist es meinem Kopf noch nicht angekommen.
Verstehe ich 100%.
Aber bei den Suns. Ja. Aber dann haben die ja wirklich. Was willst du denn bringen von der Bank? Ball, Ball?
Ja, sie haben, glaube ich, noch den Shooter von den Nets sich geholt von letztem Jahr, den Japaner. Ich habe seinen
Namen vergessen. Watanabe,
der ist ganz gut.
Dann haben sie ja noch Grayson Allen. Ja, aber das ist...
Es ist halt sehr top-heavy.
Es ist aber kein Meisterschaftsmaterial. Du kannst mit denen keine Meisterschaft gewinnen, obwohl Grayson Allen eine Meisterschaft gewonnen hat, aber der hat ja auch ein krasses Team um sich rum.
Ja, voll. Also es ist halt super top-heavy. Es lebt alles davon, ob die Stars gesund bleiben können oder nicht.
Ja.
Wenn die zu dritt halbwegs gesund in die Playoffs kommen, mache ich mir keine Sorgen, dass die da nicht in Conference Finals mindestens kommen, aber wahrscheinlich sogar Finals. Aber es ist halt ein großes Fragezeichen bei dieser Konstruktion. Und ich finde es immer schwierig. Also ich bin eigentlich gar kein Fan von diesen Big Three-Konstruktionen. Ich finde zwei Stars und solide Roleplayer mit dem restlichen Budget deutlich sinnvoller und für die Zukunft besser investiertes Geld.
Ja, du brauchst einen Superstar, brauchst du immer, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Ich glaube, das gab es wirklich nie so, dass eine Mannschaft Meister geworden ist ohne richtigen Superstar.
Ja.
Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Müsste ich jetzt überlegen, aber...
Nee, ich glaube, du hast schon recht. Also, so wie du sagst, es braucht einen Superstar. Dann von mir aus noch einen Star, All-Star, wer auch immer man da die Grenze macht. Und ja, ich finde es einfach nicht gut, wenn du drei Stars hast, wobei man sagen muss, auf dem Papier passen die natürlich gut zusammen. Was auch noch ein Fragezeichen ist, da haben wir noch nicht drüber geredet, ist Devin Booker als Playmaker. Der wird der Point Guard dieser Saison.
Hat es aber gut gemacht im ersten Spiel.
Voll, hat er auch gut gemacht. Die Frage ist eben, wenn die Defense dann ein bisschen intensiver wird, ob sich das verändern wird oder nicht. Er hat ja viel Platz, ne? Das muss man ja natürlich auch sagen. Und er hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er Playmaker sein kann. Die Frage ist halt nur, wenn du Kevin Durant und Bradley Beal hast, ob sich da einer ausgegrenzt fühlt. Ich meine, es wird wahrscheinlich Bradley Beal sein. Und ja, ich bin gespannt, wie sie es machen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Devin Booker gut macht, aber es ist für mich auch noch so ein Fragezeichen, weil er jetzt kein Point Guard ist.
Ja, vor allem... Lass sie mal gegen die Celtics spielen und setze Drew Holiday auf Booker und dann ist es vorbei. Der stellt einen kalt. Ja, gut, er wird trotzdem seine 20 plus Punkte machen, aber.
Ja. Wir haben ja sowas Ähnliches auch mit Jason Tatum letztes Jahr gesehen, der ja dann viel den Ball gehandelt hat. Und klar kann der auch passen und das Spiel machen und kann sich auch mal ein Dribble-Double holen, aber er ist halt kein Point Guard, er ist kein Spielmacher.
Ja, ich bin immer noch der Meinung, man kann erst wirklich über die restliche Saison reden, wenn die Trade-Deadline vorbei ist. Weil ich glaube, da haben sie ja letzte Saison gesehen, was da alles passiert ist. Das war ja
voll
irre teilweise. Und deshalb glaube ich, dann können wir noch mal, spätestens dann machen wir noch mal einen Podcast, wenn die Trade-Deadline vorbei ist.
Ja, finde ich dann, cool.
Das ist dann noch mal so ein Ding, wo man vielleicht immer rekapitulieren kann, was passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, spätestens ab Januar wird es langweilig. Dann interessiert die.
dann wissen wir, wie es aussieht, ja.
Dann vor allem, wie guckst du im Januar noch an Spielen? Das ist sehr, sehr überschaubar.
Voll, voll. Also, ja, voll. Zwischendrin wird es eine Flaute geben, auf jeden Fall. Wird dann nochmal spannend Richtung Ende der Saison dann, wenn es um die letzten Plätze geht. Ich glaube, gerade im Westen wird es ein knappes Ding. Wird auch viel wieder versucht, Positionen zu bekommen. Ich bin auch gespannt, haben wir jetzt nicht drüber geredet, machen wir jetzt auch nicht, ob die Mavs sich da einen Platz sichern können. Als Deutscher hat man natürlich immer so eine Verbundenheit zu den Mavericks. Ich mag auch Luka Doncic tatsächlich ganz gerne und würde es mir auch wünschen. Aber letztes Jahr hat es die auch in den letzten 10 Spielen oder so auf den 13. Platz oder 12. Platz gehauen aus den Playoffs vom 6. oder so. Also es passiert schneller, als man denkt manchmal.
Da haben die Mavs aber auch ein bisschen, die wollten ja ihren Pick nicht verlieren.
Ja, sie haben schon auch ein bisschen, als sie dann gemerkt haben, okay, sie sind raus aus den Playoffs, dann haben sie auch gesagt, okay, wir tanken. Aber ja, die Erwartung ist natürlich eine andere, wenn du für Kyrie Irving tradest, da denkst du nicht, dass du abnimmst.
So, ich habe gesagt, wir machen jetzt Schluss, aber ein Team ist mir gerade noch eingefallen, darüber müssen wir reden, das sind okay. Die Orlando Magic.
Ja, die deutschen Jungs, ne? Franz Wagner,
Mo Wagner. Mo Wagner, Paolo Banchero, Markel Fultz, ja. Wendell Carter Jr. Ich finde das auch ein aufstrebendes Team im Osten. Mm. Diese Saison, ich habe es auf die 10 gepackt, diese Saison. Ja. Ich glaube, die können die Play-Ins schaffen.
Ja.
Die werden wahrscheinlich nicht mal die Playoffs kommen, sind wir ehrlich, weiter kommen die vielleicht nicht.
Ja.
Ich bin gespannt. Wir müssen jetzt nicht groß über Detail über die ganze Mannschaft reden.
Ich sehe das so wie du. Das Einzige, was denen fehlt, sind Shooter. Sie haben halt Markel Fultz und
Cole Anthony.
Ja, genau. Cole Anthony, kein klassischer Spot-Up-Shooter, kann zwar mal treffen. Markel Fultz wirft 30% vom Dreier, was besser ist, als ich gedacht habe, aber auf jeden Fall nicht gut. Ja. Aber ist halt ein Wahnsinns-Defender, das muss man wirklich sagen. Also wer sich Markel Fultz, wer den abgeschrieben hat, muss sich mal anschauen, wie der aktuell spielt. Mit was für einem, ja, ich weiß gar nicht, was da das richtige Wort ist. Also ist ein sehr guter Defender und Athlet, aber natürlich limitiert.
Wir müssen es einfach so sagen, wie es ist. Der spielt mit Balls. Der
ja, hat Balls richtig. Bekommen. Einfach Coronis bekommen.
Ja, genau. Und das ja, ist schon krass.
Die gefallen mir auch sehr gut. Also ich hätte sie auch, sie sind bei mir auf 11. Ich habe ja gesagt, ich habe die 10 die Wizards gepackt, aber es würde mich gar nicht wundern, wenn die Orlando Magic einen Push in das Play-In machen. Und ja, Franz Wagner, super. Mo Wagner, auch echt ein guter Spieler von der Bank. Ich denke, die werden auch so ein bisschen diesen Spirit mitnehmen von der WM und sagen, hey, lasst uns angreifen. Und auch der Banchero ist mega gut. Also das muss man wirklich sagen.
Genau.
Hat schon zu Recht Rookie of the Year gewonnen. Ist auch ein guter Playmaker für seine Position. Ja.
Und ich finde es immer noch so absurd, das zu sagen, aber wenn die Saison vorbei ist, kann Franz seine Rookie-Extension unterschreiben für 260 Millionen für 4 Jahre.
Dirk Nowitzki denkt sich nur so.
Ja, oh. Ja. Ja, das denke ich mir auch so. Ich glaube, Dirk Nowitzki hat in seinem ganzen Leben nicht mal 260 Millionen verdient mit seinen Gehältern.
Ja, es ist Wahnsinn, schon, wie diese Gehälter explodiert sind.
Ey, da will man gar nicht. Leute, tut euch selber einen Gefallen und wenn ihr einen Sohn habt, stellt ihn hin, lasst ihn Dreier werfen. Er muss nicht mehr können als Dreier werfen. Ja. Und das war's. Und nennt ihn am besten doch Jalen oder Jaden oder irgendwie sowas in der Ecke. Und dann schafft ihn in die NBA und dann 2 Jahre und dann habt ihr ausgesorgt die nächste Familie.
Ja, ja, ja.
Das ist, bin ich ganz irre. Bei dir. Das ist so irre. Also es ist aber auch nicht mehr schön, finde ich. Also es macht auch wirklich nicht mehr so richtig viel Spaß, das zu lesen. Wenn er irgendwie jetzt Jaylen Brown hat für 60 Millionen im Jahr unterschrieben.
Wir nähern uns langsam an den Punkt, wo das fast keinen Stellenwert mehr hat, weil es so absurd viel ist. Das merkst du ja auch bei den Stars. Deswegen suchen die sich aus, wo sie hingehen, weil mehr Geld gar nicht mehr so einen Impact hat in deren Leben. Die haben für immer ausgesorgt mit 300 Millionen. Was will man sagen?
Hat natürlich auch was Interessantes, wenn die sagen können, okay, wir gehen jetzt, gut, weiß es nicht, ich habe jetzt kein Beispiel, sag mal, ein Ant wird jetzt nicht in 10 Jahren sagen, komm, ich gehe jetzt nach Washington, weil ich Bock habe, nach Washington zu gehen.
Ja.
Der wird immer irgendwelche Top-Teams weiter im Auge behalten.
Richtig.
Aber trotzdem, wer weiß, was in 10 Jahren ist, das ist ja das Geile, und das berede ich immer mit dem Dennis, der halt mit mir Podcast macht, der ist ja auch ein großer Sportfan, der mag Basketball auch, aber er ist ein größerer Fußballfan. Mhm. Und wir haben immer Diskussionen, weil ich einfach das in der NBA so geil finde, du kannst nicht wirklich voraussehen, wer Meister wird. Es kann auch sein, dass dieses Jahr ein absolutes Schläferteam Meister wird.
Voll.
Du hattest die Toronto Raptors, dann hast du die Warriors, hast du vor zwei Jahren nicht gedacht, dass die Meister werden und sowas. Und in der Bundesliga hast du jetzt seit 11 Jahren Bayern München ist Meister.
Ja.
Ist lame. Ja. Interessiert Voll. Niemanden.
Richtig.
Und das finde ich halt total spannend das fand ich, war schon immer so geil. Mhm. Ey, den Run der Mavs von 2011 wird, glaub,
legendär.
Nichts top. Ich glaube, nichts so schnell. Also, wenn du überlegst, in der ersten Runde die OKC mit KD, Westbrook und Harden.
Mhm.
In der zweiten Runde waren es
die Lakers,
Championship Lakers. Genau, mit Gasol und Bryant.
Kobe, ja.
Dann in den Finals waren es, in den Western Conference Finals waren es die, oh Gott, bin ich gerade blöd.
Das weiß ich tatsächlich gerade auch nicht. Die fehlen mir auch.
Oder waren die Western Conference Finals, waren das nicht die Lakers?
Kann auch sein, ja. Das
jedenfalls. Und dann halt dann die Finals mit Beatles. LeBron. Den Titel gewonnen mit LeBron, D-Wade und Chris Bosh.
Ja, das ist der Wahnsinn. Also da auch für jeden, der jetzt vielleicht den Podcast hört, aber nicht so viel mit der NBA und Basketball zu tun hat, schaut euch Der perfekte Wurf von Dirk Nowitzki an. Eine mega Dokumentation, macht richtig Spaß zu schauen und einfach ein super sympathischer Typ. Genau.
Das stimmt. Das ist noch Abschluss. Meine Lieblingsszene aus diesem ganzen Dokumentation ist das, wo er dann vom Helmut Schmidt, genau, war immer im Bundeskanzler Helmut Schmidt, interviewt wird so, ja, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich spiele Basketball in Amerika. Na, hoffentlich haben Sie sich dafür danach was zurechtgelegt. Und ich dachte so, okay, der hat mehr Geld, als du jemals in deinem Leben gesehen hast.
Das ist geil. Wollen Sie nicht noch studieren?
Ja, genau, so wollen Sie studieren? Naja, vielleicht.
Mal schauen. Ja, dann geht dann im Aufzug. Ja, studieren, in dem Leben wahrscheinlich nicht mehr.
Ich habe eine Statue vor in Dallas stehen und eine Straße nach mir benannt, aber vielleicht nochmal Jura wäre vielleicht nochmal so ein Ding.
BWL.
Ja. Anglistische Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts oder sowas.
Voll gut.
Ja. Gut. Jan, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben fast 2 Stunden jetzt, oder sind über 2 Stunden, glaube ich.
Ja.
Mega gut. Wir wiederholen das spätestens zur Trade Deadline. Dann können wir ein Fazit machen, dann nochmal Ende. Ich glaube, finde so 3 Podcasts im Jahr ist eigentlich, und das ist pro Saison eigentlich ganz geil.
Ja.
Das können wir ein bisschen im Auge behalten. Das würde mir gefallen.
Können wir gerne machen, ja.
Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Freitagabend und wir hören uns. Und der Link zu seinem YouTube-Kanal ist in den Shownotes verlinkt unten. Klickt da bitte drauf, werd Abonnent. Wie ist immer bei Dennis seinen Home-Videos da, macht Welle.
Genau, macht Welle dafür, macht Welle für den Podcast. Ich werde das auch in meinem Video verlinken, wenn der dann online ist. Und wir sehen uns.
Dann schönen Dank und wir hören uns und guckt weiter NBA oder guckt generell NBA. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.